Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
So ist es, Simon. Da sind wir wieder. Und die Zeit drängt. Wir haben uns jetzt so viel Zeit gelassen, dass jetzt schon ein bisschen Druck haben wir mit unserer ersten von zwei Essen-Vorschau-Listen. Und zwar haben wir uns ja heute vorgenommen, die englischen Titel zuerst
oder international.
Oder international, genau, super wichtig. Und kommen dann direkt ein paar Tage, je nachdem, oder ein paar Tage, ja, müssen wir mal gucken, wann wir das veröffentlichen, kommt dann direkt die deutsche Folge mit super Spezial. Gast. Und damit sage ich erstmal Hallo zu einer neuen Folge Nudelduft und Spielespaß. Simon, ich bin mir sicher, du hast dich relativ gut vorbereitet.
Das stimmt.
Jetzt kommt aber natürlich die wichtigste Frage aller Fragen und ich ahne schon die Antwort. Mucksmäuschenstill ist das Keyword.
Stefan, dass du das jetzt aufmachst, ist natürlich unangenehm.
Das fiel mir gerade noch im letzten Moment ein. Habe ich im Vorgespräch nicht erwähnt. Gemein, ich weiß.
Ich habe ihn, jetzt kommen wir dazu. Jetzt wird es für dich vielleicht unangenehm, weil aber wir haben ihn geliehen. Und wir haben die erste halbe Stunde geschaut und haben gedacht, nee, das ist so wirklich gar nicht unseres. Und dann haben wir uns tatsächlich nicht mehr weiter durchgequält und haben ihn ausgemacht. Es tut mir leid, Stefan.
Das ist ein Aufruf an unsere Zuhörer. Schreibt uns bitte mucksmäuschenstill, dass es ein hervorragender Film ist und dass wie bei Brettspielen der Simon hier einfach komplett falsch liegt mit seinem
Geschmack. Ich fand den nicht schlecht. So, mega, aber er war halt auch mega.
Ja, ich habe ihn tatsächlich ja vor Ewigkeit, also das ist ja schon ein paar Jährchen her und das könnte natürlich auch sowas sein wie, weiß ich nicht, Predator 1 oder sowas, so ein Film, den man als Kind voll gut fand und dann, wenn man den heute nochmal guckt, denkt, nee, muss nicht sein.
Ich fand ihn irgendwie sehr langatmig und es war sehr repetitiv. Also die Gags waren halt auch sehr repetitiv. Es war halt immer die ganze Zeit dasselbe. Ja, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Wir haben ungefähr die Hälfte, glaube ich, gehabt. Der geht ja nicht so lang.
Na gut,
ja,
ich kann in der Zeit aber noch von meinem größten Kinoerlebnis berichten seit Endgame, Avengers, welches ich finde ist tatsächlich das beste Kinoerlebnis bis dahin, weil einfach größte Endkampfszene überhaupt und das in einem Kino zu erleben, mega, mega geil. Jetzt war es ja so, ich berichtete, ja, der Simon guckt schon wieder so.
Ja, ich weiß genau, was kommt jetzt. Jetzt kommt dein Anime.
Jetzt kommt mein Anime und das, also das war Demon Slayer, der ging erstmal 2 Stunden und 40 Minuten, also richtig, richtig lang, wo ich bei allen anderen 2 Stunden plus Filmen, 2,5 Stunden Filmen in der Regel, egal wie gut sie sind, immer denken, boah, jetzt aber gut, jetzt braucht nicht mehr. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt, das auf einem... Also wir haben das auch in so einem richtig fetten UCI-Pipapo-Cinema geguckt mit allem Schnickschnack. Das war richtig geil. Also das hat mir so viel Spaß bereitet, wie schon lange kein Kinobesuch mehr. Ich fand den Film auch wirklich richtig gut. Also natürlich auch als Fan der Serie. Und habe mich da zu keiner Minute wirklich gelangweilt. Und was das Coole ja ist, ist ja, was ja sonst nicht der Fall ist, dass du einen Kinofilm hast, der aber Teil eigentlich einer Serie ist. Mhm. Also das hatte ich ja, also für mich waren das zwei Neuerungen. Erstmal das, dass du also so ein bisschen wie, glaube ich, habe es ja nicht miterlebt, ne, Episode 5 quasi, ja, dass du dann sagst so, oh, jetzt wie geht's weiter? Und so ähnlich war das hier auch. Und dazu gucke ich ja meine Animes immer hier auf meinem 24-Zoll-Monitor, weil ja in der Familie das sonst keiner guckt und ich das ja nicht so auf dem Fernseher gucken kann. Und der Schritt vom das so als Second-Screen-Erlebnis zu haben, auf die größtmögliche Leinwand. Der war halt sehr groß, sehr stark. Habe ich mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten gefühlt. Ganz tolles Kino. Ich freue mich. Ich glaube, 2027 kommt der nächste, also oder noch später, weiß ich nicht. Der zweite Teil, sind ja 3 Filme, die dann den Abschluss der Serie beschreiben. Also das ist auch sowas, wo ich super gerne nochmal wieder reingehe.
Sehr cool. Und du hast ja noch irgendeinen Film geschaut.
Ja, ja, ja. Und jetzt im Gegenzug dazu, du hast bestimmt davon gehört, siehst du, jetzt muss ich schon wieder, ich habe schon wieder
Leonardo DiCaprio-Film.
Ja, ja, genau, genau.
Ja, Mann, ist der das voraus.
One More Battle, oder was?
Wie One Battle After Another.
One Battle After Another, ja. Der, du hast es wahrscheinlich auch aus dem Robert Hoffman-Review gesehen.
Ja,
ne? Der
ja, nicht nur
gesagt
da.
Hat, 10 von 10, einer der besten Filme, die er gesehen hat.
Ja.
Ever. Und mit den Informationen bin ich da reingegangen. Und ich habe mich stellenweise gelangweilt. Ich glaube, dir wird er gefallen, weil er, ohne dass ich da jetzt der Ultra-Experte bin, weil ich glaube, er ist einfach gut umgesetzt. Also du hast so ein paar richtig coole Szenen, die gut gemacht sind, einfach die cineastisch wahrscheinlich, ich consider mich da jetzt ja nicht als Profi, aber die einfach richtig gut mit so eine Szene in so einem Haus, die halt so kontinuierlich, du hast mal gesagt, wie das heißt hier, dieses, dass der kein Unschnitt, ne, dass dann einfach die ganze Zeit mitlaufen. Da war eine sehr, sehr coole Szene dabei mit dem geilen Untermalung, die hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber vom Film her, von der Story, ich gedacht, ist okay. Kann man gucken, nicht schlecht. Und das ist jetzt wahrscheinlich Blasphemie. Du wirst ihn wahrscheinlich lieben.
Jetzt werde ich Updates geben hier. Auf jeden Fall.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du da warst und bin da gespannt. Aber für mich war das so, ja, kann man gucken, muss man nicht.
Hat ja 95% auf Rotten Tomatoes und bei IMDb ist er auch bei
8,3 oder sowas. Na,
ja. Schon stark. Also ich hoffe auch, dass er mir gefällt. Aber ich sehe immer die Gefahr bei so langen Filmen, auch die du auch hast, irgendwann hat man so einen kleinen Hänger in solchen Filmen häufig. Ich werde da kritisch reingehen und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, den noch im Kino zu sehen. Dafür sind irgendwie meine Wochen zu voll geplant, aber irgendwann werde ich ihn auf jeden Fall schauen. Ich habe noch einiges nachzuholen an Filmen, das ist leider so. Aber mich hatte ja damals zum Beispiel The Killers of the Flower Moon, der letzte Leonardo DiCaprio-Film, meine ich, der hatte mich ja auch nur mittelmäßig überzeugt. Da ging es mir ja so wie dir jetzt. Das war so, ja, ist interessant, aber es ist auch irgendwie jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, mega bester Film ever. Ne?
Ja, genau. Also das ist vielleicht ja auch so, ich versuche mal die Kurve zu unserem Brettspielen zu kriegen, so ein bisschen. Wenn ich letztens über Neko Syndicate spreche, wo ich denke, ey, ist ein super Spiel, aber ich kann verstehen, dass es auch vielen Leuten, die nicht so viel Zeit damit verbringen, dass die dann eher glücklicher sind, Faraway zu spielen. Vielleicht ist das vergleichbar, dass wenn du dich unendlich viel damit beschäftigst, dass du dann eine andere Affinität hast und diese Kamera, Dreh, Schauspielleistung viel besser einschätzt, als für mich, der da einfach hinkommt und sagt, ja, ich einfach nur enjoy, ich will ein bisschen relaxen und naja.
Ja, werden wir mal gucken. Ich habe aber dafür für dich noch einen schönen Roguelike-Titel oder Roguelite-Titel in dem Falle, den ich ziemlich gesuchtet habe in den letzten Wochen. Wir haben uns ja jetzt in ein paar Wochen nicht gesprochen. Und zwar heißt der, pass auf, Morus Protocol. Hast du da was schon von gehört?
Nee, ich bin momentan Fortnite only.
Fortnite?
Das ist so ein Mundwerk. Ich habe überhaupt nicht, ich finde das Spiel ganz schrecklich. Aber die irgendwie alle Kinder, ganzen Freude spielt es jetzt und dann anstatt
No Time.
Musst du ihn
carryen oder was ist da los?
Erstmal carry ich genau niemanden in Fortnite, obwohl ich ja wirklich früher sehr, also auch ja auch gar nicht so schlecht Counter-Strike gespielt habe, viele, viele Jahre ist es her. Das ist einfach ein anderes Spiel, da bin ich ein Kacknoob und ja, und das ist auch überhaupt nicht mein Spiel.
Ja, also Morus Protocol ist tatsächlich ein bisschen ähnlich zu Fortnite, denn es ist auch ein Ego-Shooter. Und ich habe tatsächlich bisher, glaube ich, keinen Ego-Shooter-Roguelite-Titel gespielt.
Ja, gut.
Und wenn ich dir sage, ich habe das, glaube ich, anderthalb Wochen gespielt und habe ja knapp über 6 Stunden Spielzeit, dann will das schon was heißen. Ich habe ein Problem mit diesem Spiel und das ist die verdammte scheiß Motion Sickness, die ich teilweise immer mal wieder habe. Gerade bei Spielen, wo ich, weiß ich nicht, viel Bewegung drin habe, wird mir tatsächlich manchmal einfach schlecht.
VR-Game oder?
Nee, aber das ist, also ich habe das tatsächlich wie so eine Sehkrankheit, habe ich Motion das ab und zu bei Games.
So ein VR-Ding, oder?
Bei VR haben es sehr viele Leute, aber es ist tatsächlich auch so, tatsächlich, okay, dass Motion Sickness auftreten kann. Okay. Ich habe das ganz punktuell nur, und das muss irgendwie zusammenhängen mit anderen Sachen, weil ich habe das teilweise bei Minecraft gehabt und dann an einem anderen Tag nicht. Also ganz komisch. Und bei Morrow's Protocol ist es halt auch ein Ego-Shooter und da läuft man halt ja aus der Ego-Perspektive und ist ziemlich auf Zack, sag ich mal. Man muss sich durchschnetzeln durch ein Raumschiff, man wacht auf, keine Ahnung, was passiert ist, Besatzung tot und man kriegt so kleine Missionen, die man erfüllen muss und auf dem Weg muss man sich halt ein bisschen durchballern, Aliens wegschnetzeln, Gegnertypen ein bisschen kennenlernen, schaltet dauerhafte Sachen frei, wie zum Beispiel mehr Ausrüstungspunkte, mehr Muni, aber auch irgendwelche anderen Punkte. Und immer bei den Bossen gibt es dann quasi so ein Ziel, was ich erfüllen will. Und wenn ich das geschafft habe, bin ich wieder ein Step weiter. Und ich muss sagen, dass das Spiel von der absolut genialen Steuerung lebt. Ne? Die ist so flüssig, das Springen und so weiter, das ist alles sehr smooth. Und auf jeder Ebene kriegst du mindestens eine neue Waffe und kannst die aber auch mit so Sachen upgraden. Du kannst aber auch dich selber upgraden. Dann machst du mehr Schaden, wenn du springst oder wenn du läufst oder, weiß ich nicht, schießt dreimal so schnell, verbrauchst aber auch doppelt so viel Muni oder so. Also da sind viele coole Upgrade-Teile. Wo ich jetzt sagen muss, nach 6,5 Stunden würde ich sagen, habe ich auch schon vieles gesehen. Aber ich habe noch nicht den zweiten Boss geschafft. Das wurmt mich natürlich ein bisschen. Allerdings bin ich ja auch nicht so ein guter Videospieler. Aber ich kann das echt empfehlen. Hat mich gepackt gehabt. Und da ich weiß, dass du ja auch gerne mal einen Roguelite-Titel spielst, wollte ich mal Morrow's Protocol erwähnen. Hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, hört sich gut an. Ich würde jetzt aber, glaube ich, lügen, wenn ich sage, ich spiele es demnächst, weil einfach zu viele Sachen vor der Tür stehen. Ja. Wie zum Beispiel
die Spiel-Überleitung,
die Spiel. Und da freuen wir uns ja, glaube ich, wie Bolle drauf, wir beide. Ich weiß ja nicht, hast du schon von den drei großen Änderungen gehört? Wir haben eine Halle dazu bekommen.
Wir haben eine Halle dazu bekommen, es gibt keine Wochentickets mehr und was die noch? Bühne. Die Bühne, ja.
Die Bühne
catcht mich so jetzt nicht so.
Nee, mich auch nicht.
Aber ist cool für Leute, die da irgendwie vielleicht auch zu viel Zeit haben auf der Messe. Also für mich klingt das eher nach so einem Problem, wenn du zu viel Zeit hast, dann schaust du dir mal die Bühne an. Oder vielleicht bauen sie es aber auch cool auf mit Stühlen und so, dass du irgendwie da mal eine Pause machst und dann irgendwie dein Mittagessen vor der Bühne ist. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich freue mich da eher über die neue Halle, die dazu kommt. Kann auch verstehen, dass sie das mit den Tickets jetzt so machen, eben weil sie letztes Mal ja auch ausverkauft waren. Da waren eben auch viele Wochentickets, wo auch, ich sag mal, die Auslastung dann nicht auf 100% war, weil die Leute eben dann nicht gekommen sind an jedem Tag. Und dann gesagt haben, nee, Sonntag komme ich dann nicht mehr. Und dadurch konnten andere aber am Sonntag vielleicht nicht zur Messe. Das ist natürlich schade. Und von daher, klar, es ist teurer dadurch. Ich glaube, für den Verbraucher ist es, oder für Verbraucherinnen ist es nicht so toll. Aber ich verstehe den Schritt und ich finde gut, dass man möglichst vielen Leuten einen Zugang zu der Messe verschaffen möchte.
Ja, ich vermute mal natürlich auch, dass der primäre Beweggrund, das zu tun, einfach wirtschaftlicher sind, einfach zu sagen, mehr Geld. Und das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Weißt? Das ist immer so, als tut man so, als wäre das was verdammt Schlimmes, dass die auch sagen, hey, wir möchten auch gucken, dass wir das ein bisschen optimieren können.
Und ich hatte mit dem Robin, glaube ich, auf dem Tag der Brettspielkritik tatsächlich sogar drüber gesprochen. Und wir haben da relativ, also nicht relativ lang, wir haben über viele Sachen gesprochen, aber er erwähnte, oder ich hatte zumindest das Verständnis insofern auch geäußert, dass ich sage, es ist halt, ich hatte ja auch ein Wochenticket und ich war Sonntag auch nicht da. So, und jetzt hast du da aber Familien, die sonntags dahin kommen und nicht reinkommen, weil ich mein scheiß Ticket nicht eingelöst habe. Das ist halt ein Problem, das muss man irgendwie schon in den Griff kriegen. Das haben sie jetzt so gelöst und haben damit sicherlich auch nochmal das Monetäre etwas angeschraubt. Aber es ist, ich finde es vollkommen okay. Also ich verstehe den Hater auch ehrlicherweise nicht.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich würde trotzdem auch sagen, also ich habt ihr ja schon die eine oder andere Runde gedreht in der einen oder anderen Firma. Das passt immer ganz gut, wenn man noch eine schöne Story dazu hat, um einfach mehr Geld zu verdienen. Das wird schon der Hauptbeweggrund sein. Egal, was man sich auch intern eventuell irgendwie erzählt. Aber nochmal, es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist vollkommen in Ordnung, dass man
die Messe da
ganz
verdient.
Normal Marktwirtschaft, ganz normal, ist überhaupt kein Problem. Fair enough. Und dazu löst es natürlich auch noch so ein bisschen dieses Problem, was du gerade angeschrieben hast. Daher absolut vollkommen in Ordnung. Let's go.
Ja, also ich muss sagen, wir haben ja uns extrem viel Zeit gelassen dieses Jahr für die Messe-Vorschauliste. Und ich muss sagen, je länger die Zeit ist, desto mehr bestätigt das eigentlich, dass wir das so gemacht haben. Ich habe schon zig Videos in meiner Timeline gesehen, die kannst du erstmal gar nicht gucken. So, das funktioniert gar nicht. Du kannst nicht alles konsumieren, was zu der Messe rauskommt. Es gibt ja ganze Kanäle, die hauen jeden Tag irgendwie 20 neue Tipps raus. Wir haben gedacht, wir machen das anders dieses Jahr. Wir haben nämlich ein paar Sachen vorab schon geschickt bekommen, die wir dann eben auch schon mal antesten können, ohne euch jetzt hier irgendwelche Blindtipps zu geben, wie letztes Jahr, wo sicherlich auch nicht alle Titel toll sind. Auch das wird heute passieren. Ne? Das sind einfach nur Spiele, auf die wir uns freuen. Zumindest das war meine Auswahl. Und dennoch glaube ich, dadurch, dass wir das jetzt so nach hinten gezogen haben, dass wir vielleicht eine bessere Auswahl treffen könnten, als wenn wir vor einem Monat angefangen hätten, Stefan, oder?
Ja, ich sag mal, sprich für dich selbst. Das war bei mir die Hoffnung. Und ja, doch ein, zwei, ich gehe mal gerade durch die Liste, bei ein, zwei Titeln trifft das auch zu. Aber ich hätte mir tatsächlich erhofft, noch ein, zwei mehr Sachen spielen zu können, die mich da interessieren. Oh, wo es dann aber auch einfach, wo wir, glaube ich, dann auch entweder Rezensionsexemplare nicht bekommen haben oder die generell einfach noch nicht verfügbar sind.
Ja. Trotzdem können wir jetzt schon mal sagen, falls ihr die Geheimtipps nicht verpassen wollt, wir haben natürlich auch wieder auf der Messe vor, Folgen zu produzieren. Und von daher, wenn ihr die Geheimtipps, die wir auf der Messe erst entdecken, nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall euren Podcatcher oder wie auch immer das Abspieltool heißt, bereithalten und vielleicht dann morgens auf der Autofahrt zur Messe oder unter der Dusche oder was weiß ich, irgendwelche Wüsten zum ersten Mal einschlafen. Ja, warum nicht? Also ich habe ja eine Bluetooth-Box im Badezimmer und das ist ja tatsächlich morgens auch so eine Zeit, da konsumiere ich dann doch mal ab und zu Brettspiel-Content, gerade um die Messe herum.
Das wollte ich immer machen und ich war zu faul immer dazu, weil ich glaube, es ist auch cool und lache jetzt gerade unter der Dusche Podcast hören und während ich mich darüber lustig mache, denke ich mir, ist eigentlich cool, ja.
Eigentlich valid, ja. Gut, Stefan, bevor wir hier lange um den heißen Brei herum reden, sollen wir einfach mal anfangen.
So ist es.
Wir haben uns auf die internationalen Verlage spezialisiert und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit einem Verlag an, auf den ich mich besonders freue auf der Messe und der uns auch im Vorfeld tatsächlich schon Rezensionsexemplare zukommen lassen hat. Aber um dich gleich nochmal mitzunehmen, ist es so, dass wir hier nicht nur die Rezensionsexemplare von diesem Verlag empfehlen, sondern auch noch andere. Und die Rede ist von Plate Games. Die kommen nämlich aus Südkorea und haben ganz viele verschiedene Spiele gemacht. Und ich sag mal so, die asiatischen Verlage sind ja häufig darauf spezialisiert, auch kleine Verpackungen zu machen, die gut ins Regal passen. Und Plate Games hat es auch geschafft, wieder einige Neuauflagen in ihr Portfolio zu bringen, die einfach in einer intelligenten Schachtel sind. Und da möchte ich als erstes schon mal Batam vorstellen. Das war, meine ich, auch in einem Shut Up and Sit Down Video. Und das ist eine Neuauflage von Tonga Bonga. Und Tonga Bonga ist ein altes Klassikerspiel aus den 90ern. Und das macht immens viel Spaß. Ich habe es jetzt schon mehrfach gespielt. Ich weiß nicht, warum es bei einer 6,5 steht. Das ist für mich schleierhaft, weil es ist wirklich intelligent. Wir haben ein Würfeleinsatzspiel, bei dem wir darauf bieten, wie viele Münzen die anderen kriegen, wenn sie Würfel bei uns möglichst hoch einsetzen. Und das Spiel hat eine interessante Dynamik, weil wir müssen zu verschiedenen Inseln ein kleines Rennen machen mit den Schiffen. Es hat eine unfassbar schöne Dynamik am Tisch. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir ja hier jetzt keine Gespielt-Folge machen, aber den Titel möchte ich auf jeden Fall das schon mal empfehlen, weil die Neuauflage nämlich so toll ist, dass die Box faltbar ist. Also du hast das Spielbrett, das ist auch magnetisch und das rollst du zur Schachtel zusammen. Eine total intelligente Lösung. Und ich muss sagen, ja, es ist wirklich sehr cool. Ich habe es jetzt, glaube ich, zweimal mit unterschiedlichen Runden gespielt und kam überraschend gut an. Das haben wir tatsächlich, habe ich das noch teuer damals importiert, in dem ersten Schwall von Sachen. Genauso nämlich wie Orapa Space, was ich hier als nächstes erwähnen möchte, weil in Deduktionsspielen sind sie auch absolut Meister drin. Orapa Space würde ich aber nur bedingt empfehlen, weil es einfach nochmal das komplexere Orapa Mine ist. Also wenn ihr sagt, ich habe jetzt Orapa Mine zigmal gespielt und wie auch immer, ich möchte jetzt eine riesen neue Herausforderung, dann gerne Orapa Space. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich Orapa Mine ein kleines Stück besser finde. Und das kommt ja tatsächlich oder ist jetzt ja gerade auch schon auf Deutsch rausgekommen. Von daher, aber hat ein cooles Magnetboard mit Planeten. Ist sicherlich vom Setting und auch von der Aufmachung nochmal besser. Aber du kannst ja auch mehr zu Plate Games sagen, weil du hast mir ja damals Digit Code empfohlen. Und da habe ich ja gedacht, was empfiehlt mir der Stefan da? Das steht bei einer 6,4. Ist das wirklich gut? Stefan, pitch es einmal kurz.
Ja, ist ein Deduktionsspiel. Aber bevor ich das pitche, wollte ich nochmal kurz sagen, hier dein Batam. Mhm. Stefan Dora hat das gemacht, der auch For Sale gemacht hat. Und das aus meiner Sicht unterschätzte Familienspiel Triquetta. Also daher auf jeden Fall schon mal ein Titel, den ich mir hier notiere. Und was ich nochmal viel wichtiger finde, um vorher zu sagen, im Gegensatz zum Thema unserer Folge, würde ich ja immer sagen, es macht eigentlich fast gar keinen Sinn, irgendwelche Sachen überhaupt auf der Spiel zu kaufen, von denen man noch nie vorher gehört hat. Das ist einfach erstmal per se total unlogisch. Dass du so auf Verdacht irgendwelche Spiele kaufst, das machen dann entweder nur so Verrückte wie wir oder eben der andere Grund, sich explizit halt mit einem Verlag mal anzuschauen, der eben nicht so einfach verfügbar ist. Ne? Und da fällt Plate ja schon drunter. Man kriegt die Sachen ja auch online, aber schon eben mit gewissen Kosten ja auch verbunden.
Unfassbar vielen Versandkosten, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja.
Und daher ist das, glaube ich, immer noch mal so, also auch mein diesjähriges Ziel, das habe ich mir letztes Jahr schon vorgenommen, aber nicht so gut exekutiert, einfach mehr Sachen von den exotischeren oder unbekannteren asiatischeren, in Anführungsstrichen, aber auch internationalen Verlagen einfach mitzunehmen, mir anzuschauen. Zurück zu Digit Code, Deduktionsspiel. Du hast, jeder sucht sich einen Code aus und der ist halt dargestellt wie auf so einer Digitaluhr, auf so einem schönen alten Nachttischwecker. Und da gibt's dann verschiedene Fragemöglichkeiten, wo ich fragen kann, wie viele Zeilen hat es in der senkrechten, waagerechten, ist die obere Zahl größer als die kleine, braucht man nicht drauf eingehen. Finde ich ein super schönes Deduktionsspiel, ist jetzt nicht, schlägt jetzt nicht in die große Kerbe der Deduktionsspiele ein, aber klein, fein, macht Spaß, hat so ein kleines Gaming-Element noch dabei, dass man sich überlegt, was sind denn eigentlich wirklich gute Kombinationen, die es möglichst schwierig machen für den anderen. Ja, daher eine Empfehlung, das kommt ja noch das, ich glaube, es ist der Nachfolger, ne? Das Alphabet-Code heraus, das ja dann das gleiche Prinzip ist eben mit Buchstaben. Da wäre ich aber vorsichtig. Ich hoffe vielleicht, dass ich es dort ausprobieren kann, weil ich das ja schätze bei dem Digit Code, dass du eben weißt, du hast 10 verschiedene Möglichkeiten und nicht 26. Daher mal schauen.
Ich kann dir da gleich Abhilfe schaffen, weil ich habe ja Alphabet Code schon schon zugeschickt bekommen. Digit Code möchte ich aber trotzdem sagen, du hast das so ein bisschen, es kann nicht in die Riege der Deduktionsspiele aufsteigen und ich muss da tatsächlich sogar widersprechen. Ich finde, das ist ein richtig gutes Deduktionsspiel. Ich habe jetzt zuletzt noch mal
es ist ein gutes Spiel, auf jeden Fall.
Ja, ja, aber ich glaube, das, was du meinst, ist jetzt nicht das neue, mega heiße Scheißtitel.
Ja.
Aber wenn ich habe mir in den letzten Wochen leider auch noch mal Deduktionsspiele anschauen müssen, die nicht so gut sind. So, und mir fallen da sofort diese Lochkartendeduktionsspiele an. Die gefallen mir einfach nicht. Die sind handhabetechnisch, finde ich, nicht gut gelöst. Das ist immer sehr viel Aufbau. Ich habe da zum Beispiel noch Turing Machine im Kopf. Ich finde, das ist ein ich finde es wirklich katastrophal schlecht, dieses Spiel. Ich finde es entweder viel zu einfach oder viel zu verkopft. Also das ist so, ich sag mal, das haben wir beim Spieltreff das letzte Mal zweimal gespielt. Bei dem ersten Mal war es so, nach zwei Zügen war alles gelöst, hatte es jeder auch gelöst. Und beim anderen Mal hat keiner das Rätsel gelöst. Also so, ich weiß nicht. Also ich mag das nicht. Ich finde, das ist auch von der Deduktionsart entweder viel zu verkopft oder viel zu simpel. Und Digit Code könnte man so ein bisschen als grindy bezeichnen, weil du wirklich viele Sachen fragst. Ne? Also ja, es geht recht fix. Ja. Du fragst, ist Zahl A oder B größer? Du fragst, ist da, wie viele Striche sind da in der Linie und so weiter. Du hast sehr viele Sachen, die du erfragst. Aber was Deduktion immer mal wieder auch nicht hinbekommt, ist, dass du Informationen gut eintragen kannst. Und Digit Code kann das. Bei Digit Code hast du einen Spielplan und eine Übersicht, wo du alles fein einträgst und nie durcheinander kommst, weil du immer überall eine kleine Hilfe hast, die du nutzen kannst, um deine Informationen zu markieren. Und das finde ich richtig gut. Und ich möchte es vor allen Dingen auch als Einsteigerdeduktion hervorheben. Das würde ich meinen Eltern zeigen. Ganz ehrlich, bringe ich meinen Eltern von der Messe mit. Weil ich würde behaupten, und ich habe es auch tatsächlich ausprobiert. Der Tobi, mein bester Freund, war bei meinem Geburtstag zu Besuch und ich sagte, komm, ich zeig dir das jetzt mal. Ne? Wir spielen ja immer Bombusters zusammen. Und ich glaube, wenn du Bombusters gespielt hast und du gemerkt hast, Deduktion ist etwas, was dir Spaß macht, dann Digit Code. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, die absolut krassen Überlegungen, nachher geht es ein bisschen um Schnelligkeit, welche Informationen kann ich über das noch ausschließen, aber es ist jetzt nicht super komplex. Aber es ist das Einsteigerding. Und jetzt kommt Alphabet Code, was jetzt erst zur Messe erscheint. Und da fragst du dich natürlich jetzt zu Recht, ist es überhaupt das wert, es anzuschauen, weil ganz ehrlich, ist das jetzt einfach nur das Gleiche mit Buchstaben? Und da kann ich dir sagen, nein, Stefan, es ist etwas vollkommen anderes und es ist auch von der Deduktionsart etwas vollkommen anderes. Ist natürlich ein bisschen schade, dass es, ich glaube, es erweckt schon den Eindruck, als wäre es dann wirklich dieser offizielle Nachfolger. Aber, ich weiß nicht, hast du Minesweeper mal gespielt früher?
Boah, ja, garantiert. Aber, ja. Also ja. Genau, ne, da musst du ja immer gucken, dann, ich habe gerade in meinem Kopf sofort versucht, wie waren nochmal die Regeln, ne, dann war sehr, hat ja immer gesagt, wie viele Minen drumherum sind, hat er die Zahl gesagt, aber das war das, ne?
Genau, so ist es. Und Alphabet Code ist genau das. Du hast ein Raster also du machst natürlich für den anderen wieder einen alphabetischen Code, allerdings, faires halber nicht mit 26 Buchstaben, sondern erstmal nur mit 10 unterschiedlichen, jede darf nur einmal vorkommen. In dem erweiterten Spiel kannst du es bis zu 20 machen. So, haben wir bisher noch nicht gemacht, weil es ist wirklich schon so knackig genug. Und du hast ein Raster und die Buchstaben müssen natürlich immer mit einem Feld Abstand sein, sonst kannst du sie ja nicht mehr als Buchstaben erkennen. Ist ein bisschen schwer, weil leider auf BoardGameGeek noch kein Bild ist. Vielleicht sollte ich mal ein Bild hochladen, damit man sich das vorstellen kann. es ist zumindest so, du hast ein Raster an möglichen Vierecken und du hast im Gegensatz zu zu Digit Code nur zwei Sachen zu fragen. Entweder eine konkrete Position, ist das gefüllt oder nicht? Oder wie viele Striche um das Viereck herum sind gefüllt? Und da kommt nämlich so ein bisschen, also Simone sagt, ja, für sie ist das jetzt nicht so Minesweeper-mäßig.
Spann uns nicht auf die Folge, Simon. Ist es jetzt, was kaufe ich? Alphabet Code oder Digit Code?
Also, ich muss persönlich sagen, ich finde den Deduktionsaspekt bei Alphabet Code spannender. Ich persönlich. Simone sieht es übrigens anders. Also auch da wieder muss man vielleicht dann abwägen, auf der Messe anspielen, wie auch immer. Ich habe diese Deduktionsart so noch nicht gesehen. Dieses Minesweeper-artige, ich muss kombinieren, okay, hiervon ist eins gefüllt, im angrenzenden sind drei gefüllt. Welche könnten es jetzt sein? Das ist ein cleverer Mechanismus, der aber auch fordernder ist. Also meinen Eltern würde ich jetzt eher Digit Code empfehlen, während ich jetzt Erfahrenen eher Alphabet Code empfehlen würde.
Genau, das ist doch eine klare Ansage. Also für alle, die jetzt sagen, es muss nicht das ultra knackigste Rätsel auf der Welt sein, Digit Code. Und wenn man sagt, man spielt gerne sehr viele Deduktionsspiele und das Rätsel kann nicht knackig genug sein. Alphabet Code, Digit Code habe ich schon. Heißt, ich nehme Alphabet Code auf jeden Fall mit auf der Messe. Das ist deine Empfehlung.
Absolut. Ich finde es vor allen Dingen aber auch, sind ja beides kleine Boxen, ne? Und das, das macht es halt in dem Deduktionsgenre einfach sehr gut. Bevor wir jetzt aber zu einem anderen Verlag rübergehen, möchte ich trotzdem noch High Society empfehlen, nämlich dir, Stefan. Denn du bist ja ein Doktor-Fan. Ja? Du bist ja der Mr. Dr. Rainer Knizia-Fan hier in diesem Podcast. Ich muss ja gestehen, ich bin ja gar nicht so ein großer Knizia-Verehrer wie du. Ich finde ja Ra und Modern Art ziemlich cool und er ja, hat ein paar coole Dinger gemacht, aber auch ein paar, die ich sagen würde, die waren okay. Aber Plate Games hat da jetzt High Society neu aufgelegt. Hast du davon schon gehört?
Ja, habe ich schon von gehört. Es steht auch seit Ewigkeiten immer mal ab und zu wieder auf meiner Schau's dir an, kauf's dir vielleicht Liste. Ja. Aber ich konnte mich bisher noch nicht durchringen. Ich habe die Vorahnung, dass du sagst, ich sollte es mir mal zulegen.
Ja, auch das haben wir im Vorfeld zugeschickt bekommen. Und ich habe es jetzt in mehreren Runden einige Male gespielt. Es ist ein sehr schnelleres Beatspiel, bei dem es aber einen QE-Mechanismus gibt, nämlich der am wenigsten Geld nachher noch übrig hat, der fliegt raus. Und das finde ich ziemlich interessant, vor allen Dingen, weil deine Beatkarten auch in ganz kruden Zahlen daherkommen. Du hast ganz viele kleine, aber wenn du die dann überboten hast, bleiben dir nur noch die großen übrig. So bleibt das Ganze sehr taktisch. Du versuchst einfach ganz simpel Karten zu ersteigern, um danach Punkte mitzumachen. Ich finde das ein super schönes kleines Absacker-Ding, was ich definitiv so zum Spieletreff als Absacker mitnehmen werde, weil es eben schön interaktiv ist. Und ist mal wieder ein Knizia, wo ich denke, okay, Beatspiele kann er, glaube ich. Ich glaube, seine Beatspiele überzeugen mich auch immer nachhaltig.
Hört sich aber auch nach einer 7 von 10 an.
7,5, würde ich sagen.
Ja, okay.
7,5 von 10. Würde ich mich
nur
jetzt 8 erstmal.
Von 10 spielen.
Ja, okay, dann Pech. Hat übrigens sehr schönes Artwork bekommen in der Neuauflage. Kann man sich da anschauen, vor allen Dingen, weil die Box viel kleiner ist als natürlich die Sachen, die vorher erschienen sind. Das ist auch klar. Also Plate Games haben auch eine Vorbesteller-Aktion. Generell kann man sagen, wenn man so ein Learning aus der letzten Messe mitnehmen könnte, ist, wenn es bei Verlagen Vorbesteller-Aktionen gibt, dann nehmt das in Anspruch und macht es nicht wie wir letztes Jahr, weil ich bin bei einigen Spielen tatsächlich schon am Donnerstag nicht mehr drangekommen. Von daher kann man das ruhig
ja,
mal machen.
Ja, das ist, also vielleicht schaffen wir das ja auch noch, das zu verlinken. Da gibt es bei Boardgame Geek ein Thread, wo alle Verlage aufgelistet sind, wo Vorbestellungen eventuell noch möglich sind. Und das ist immer so der wichtigste Tipp überhaupt. Je mehr vorbestellen, desto besser. Ne?
Auf jeden Fall.
Oder auch mal generell schauen, sind es halt wirklich Exklusivtitel. Ne? Also es sind halt auch sehr, sehr viele Sachen, die halt auch um die Spiel eine Woche vorher oder nachher auch erscheinen werden, generell.
Ja, absolut. Plate Games lohnt sich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die Versandkosten und den Zoll könnt ihr euch sparen.
So, jetzt habe ich aber, glaube ich, das Gefühl, dass du den wichtigsten Titel zumindest für mich von Plate, die vergessen hast.
Dann erzähl mal.
Ich bin mir gerade unsicher, ob ich das jetzt nur falsch in meinem Hinterkopf habe. Und zwar meine ich, dass die nämlich entweder die alte, aber ich finde es auch gerade nicht, Auflage von Pueblo haben. Das ist so ein Kiesling, ne? Das ist nämlich auch so ein Spiel, welches ich seit geraumer Zeit mir überlegt habe zu besorgen und dann aber erfahren habe, dass das meine ich jetzt bei.
Ja, es ist gelistet bei Plate Games.
Als neue Version kommt. Und das ist deshalb, glaube ich, so interessant. Wenn ich das Spielprinzip richtig verstanden habe, geht es darum, farbige Blöcke zu legen, die so ein bisschen so ein Ubungo 3D-Style haben. Ja. Oder wie so ein 3D-Würfel. Und dann gibt es so einen weißen Pinöpel. Und das ist ein Adler, der dann von der einen Richtung über die Fläche drüber fliegt und du musst deine eigene Farbe verstecken. Also die darf quasi nicht von oben sichtbar sein. Und das ist gefühlt so ein typischer Kiesling-Kramer, simples Spiel, einfache Regeln, dennoch viel Denken dabei. Das sieht zudem aus schönes Artwork und so mit den 3D-Steinen finde ich optisch eigentlich sehr schön gemacht. Das wäre ein Titel, den ich zumindest, wenn möglich, dort spielen werde, aber wahrscheinlich vielleicht sogar mitnehmen, wenn es geht.
Sehr cool. Ja, dann haben wir aber doch jetzt Plate Games erstmal abgeschlossen.
Das ist richtig, aber jetzt ist ja mein Problem, ich habe das ja gar nicht nach Verlagen sortiert.
Nee, ich auch nicht. Ich wollte das jetzt nur einmal, zumindest habe ich bei den anderen Verlagen auch immer nur so ein Spiel, wo ich es jetzt rausgesucht habe. Ich habe es vor allen Dingen jetzt bei Plate Games auch einfach nochmal sagen wollen, weil die wirklich auf der Messe die größte Verfügbarkeit haben. Na, also wenn du jetzt andere Spiele aus unserer Liste nimmst, die wirst du auch so im Retail hier bekommen. Das ist bei Plate Games dann doch etwas schwerer.
Genau, ja. Und na, das dachten wir ja gerade schon. Auf jeden Fall das super Verlag, um sich das mal anzuschauen. Aber jetzt möchtest du natürlich irgendwelche Titel von mir hören.
Ja, bitte.
Ich fange mal kurz mit dem wahrscheinlich größten No-Brainer an, dass wir den zumindest einmal erwähnt haben. Das ist einfach Recall. Das ist, glaube ich, auch der Titel, die bei Boardgame Geek, bei diesen Thumbs Hot Sachen, bei der Preview-Liste, glaube ich, auf Platz 1 steht. Wollte gerade nochmal nachschauen. Es ist Revive-Nachfolger. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das ist das, was ich zumindest bisher aus den Reviews rausgehört habe. Wahrscheinlich ein Titel, den ich mir hole und du nicht, weil du, glaube ich, wir uns beide da unterscheiden. Ich mag Revive mittlerweile sehr gerne, habe das sehr spät erst entdeckt, aber finde das eigentlich hervorragend. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Autoren, die haben ja auch mit Saltfjord nochmal die verbesserte Santa Maria-Variante rausgebracht. Saltfjord finde ich auch sehr, sehr stark. Und daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie einfach nochmal hier dieses Revive-Konzept nochmal verbessert haben und dass es eigentlich ein Revive 2.0 oder zumindest eine bessere Interpretation davon sein soll, wird. Und das ist für mich auch so ein No-Brainer-Kauf. Wobei ich jetzt sagen würde, ich glaube, ich habe es auch nicht vorbestellt, den muss ich jetzt nicht unbedingt auf der Messe mir holen. Ne? Den wird es wahrscheinlich auch direkt danach vorher geben. Und ja, das ist jetzt, wo ich jetzt keine Angst habe, den kurze Zeit später irgendwo mitzunehmen.
Ja, absolut krasses Cover, ne? Also das Cover, das ist ja wirklich ein Hingucker. Das würdest du dir auch frontal ins Regal stellen mit diesem riesen Auge. Ich bin kein Revive-Fan, von daher für mich auch ein No-Brainer, es nicht anzuschauen. Aber bin dann gespannt, was du im Podcast berichten wirst, ob es dann Revive geschlagen hat, um es wieder mit diesen typischen Schlagworten der Brettspielszene zu sagen. Okay.
Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal. Stefan.
Ich kann ja nochmal, ich werfe nochmal kurz hinterher. Wir haben noch das zweite Spiel, was ja auch, ich gucke jetzt gerade nochmal, guck mal, jetzt habe ich sie sogar beide vertauscht. Noch mehr Daumen hoch bei Boardgame Geek hat Orloy die astronomische Uhr von Prag bekommen. Da hätte ich ja fast gedacht, dass das ein Spiel ist, welches dir zusagt, weil du bist ja Prag-Fanboy.
Absolut.
Das, was für das Spiel nicht nur jetzt schon spricht, ist einfach mal das Cover und das, also ich finde das Board sieht ultra nice aus. Dazu hat es jetzt schon von so 60 Bewertungen und 8,3 auf BGG, hat jetzt nicht so ultra viel zu sagen, da weiß man nicht, sind die Leute manchmal auch froh, wenn sie dann früh auf solche Spiele zugreifen können, aber ja, vielleicht ist es ja das neue SETI, wer weiß.
Naja, das glaube ich nicht. Also da muss ich direkt einhaken. Ich finde das Cover übrigens auch sehr cool. Ich frage mich aber trotzdem, woher diese ganzen Daumen hoch kommen. Sind das einfach irgendwie die ganzen Eurogame-Fans, die merken, dieses Jahr wird es irgendwie doch ein bisschen enger bei der Messe mit den Releases? Ich weiß es nicht, wir werden noch ein paar haben. Aber ich muss sagen, mich spricht das Board tatsächlich nicht an. Das sieht für mich tatsächlich aus wie so ein 0815 Eurogame, was nicht heißen soll, dass das Spiel schlecht ist. Aber das ist für mich so ein Spiel, das werde ich mir auf der Messe mal anschauen und mal gucken, was das kann. Also Thema, ne, astronomische Uhr in Prag finde ich cool gewählt. Muss aber auch sagen, die Autoren haben bisher nur ein Spiel gemacht und das hatte nichts mit einem Eurogame zu tun. Ja. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber Thomas Scholleck hat es letztes Jahr gezeigt. Also von daher muss man mal schauen. Der Verlag ist ja auch nicht so groß. Perroloco Games haben nur das Phoenix New Horizons gemacht gehabt.
Ja, genau.
Airlines.
Das ist halt ja auch das, was ich vorhin meinte, dass eigentlich theoretisch keinen Sinn macht, sowas blind zu kaufen. Ne? Dass man sehr gar sagt, ich warte mal auf ein, zwei Reviews. Bei einem Recall würde ich jetzt sagen, okay, wenn man großer Revive-Fan ist und das das sagen ja auch schon die Leute, die es jetzt gespielt haben, dass es da sehr nah dran ist. Okay, nimm es mit, aber eben hier, ja, wahrscheinlich glaub, das erst ist mal auch aufwarten, anspielen, antesten.
Ist, glaube ich, zielgruppenabhängig. Wenn du jetzt sagst, ich gehe auf die Messe und möchte nur Eurogames kaufen, dann kannst du das wahrscheinlich auch blind einstecken. So, würde ich jetzt mal sagen. Weil du, wenn du alles spielen möchtest, was an Eurogames rauskommt, dann hast du nicht so viel zu tun, finde ich. Es geht.
Findest du? Ich dachte, das ist auch so von mir. Das kommen doch nur Eurogames
raus. Ja, okay, wir werden es mal schauen. Aber wäre zumindest so ein Eurogame, wo ich sagen würde, das hat Potenzial. Schauen wir mal, wie es nachher ankommt.
Ja,
da vertraue ich auf die Meinung.
Ich schnapp dir noch mal kurz. Ja, mach du erstmal.
Okay, ich haue jetzt ein lockeres Spiel jetzt mal im Gegensatz dazu raus. Wolltest du eigentlich mit deinem Sohn immer schon mal irgendwie Toy Story nachspielen?
Nein.
Ja, das ist die falsche Antwort gewesen. Dankeschön, ja, Stefan.
Tut mir leid.
Pass auf. Yellow Games hat ein neues Spiel auf der Messe. Das habe ich dir schon geschickt. Das heißt Little Soldiers und es ist quasi ein Mini-Tabletop, bei dem wir alles in ein Battlefield verwandeln können. Wir können das in der Küche theoretisch spielen. Wir können alle möglichen Objekte wie die Spielschachtel, eine Tüte, Hafermilch oder auch, weiß ich nicht, ein Klavier. Du kannst alles Mögliche als Terrain nutzen. Hast dann so kleine Fäden, die du als Sichtlinie bzw. Lauflinie verwenden kannst und machst einfach ein kleines Scharmützel, 30 Minuten mit Spielzeugsoldaten, das dann doch sehr stark an so ein Toy Story erinnert, wohl auch mit so ein paar lustigen Gadgets. Sieht unfassbar interessant aus, weil ich auch eben diese Idee klasse finde, dass man einfach so die Umgebung in das Spiel so krass integrieren kann. Und mir fällt da jetzt schon direkt ein, dass man so eine kleine Mini-Kampagne macht. Wir fangen im Wohnzimmer an, gehen dann in die Küche und hören im, weiß ich nicht, im Schlafzimmer auf. Das klingt einfach sehr lustig und kostet auch nicht so viel. Von daher ist Little Soldiers für mich tatsächlich so ein Ding, das werde ich mir sofort schnappen. Könnte mir vorstellen, dass das auch recht schnell weg ist, weil jedem, den ich bisher von diesem Spiel erzählt habe, gesagt habe, boah, das ist eine coole Idee. Ja, okay, das feiere ich, dass sie das machen. Gucken wir mal, wie es umgesetzt ist, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
Ja, ich sage einfach mal kurz was dagegen. Generell zwei Sachen nerven mich ja Soldaten generell und ich glaube auch, die Kinder heutzutage sind auch nicht mehr so affin dazu. Also da sind halt eher Fantasy- und Science-Fiction-Themen relevanter. Und dann nochmal das Allerwichtigste. Ich glaube, dass Ich sehe hier die Gefahr, dass das ist sowas, was sich auf den gestagten Fotos der Marketingabteilung sehr gut macht, aber dann in der Realität eben ich gucke hier auf so ein Foto, wo die das auf dem Frühstückstisch auf den Baguettes aufgebaut haben. Ja, das wird halt einfach nicht passieren. Ne?
Ja, okay, auf den Baguettes soll es auch nicht passieren. So.
Und Tabletop ist ja als jemand, der das ja auch gespielt hat, eigentlich ist das ja auch ein gewisser Kompromiss, dass du sagst, ich verzichte auf gewisse Maßeinheiten, auf Felder und habe deshalb eben Inch als Bewegungseinheit mit dem Maßband der Immersion wegen, weil ich dann angemalte Miniaturen habe auf einem von mir designten Schlachtfeld. Ah ja, und das eben zu Kosten des Regelwerks. Was sagst du, das ist nichts für mich?
Ich glaube, das ist nichts für dich. Ich glaube, du bist zu dick auch im Tabletop drin. Du spielst auch die ganze Zeit Shatterpoint und so. Ich denke mir so, boah, lieber hätte ich das im Regal und spiele das ab und zu, als ein Shatterpoint einen riesen Regalplatz wegnimmt.
Ich werde es übrigens trotzdem instant kaufen, weil ich dann doch irgendwie allein schon die Chance zu denken, okay, nur das können wir coole Runden mit dem Sohnemann werden. Ja, dafür nehme ich es dann doch mit. Die Hoffnung, also im Moment ist es sowieso in Zeiten von Fortnite schwierig, den guten Herrn zu coolen Brettspielen zu begeistern.
Ich glaube, das kann die Kreativität auch unfassbar fördern, wenn man sagt, ey, heute suchst du mal das Terrain aus. Hol dir mal 10 Gegenstände und daraus bauen wir das auf. Ja, glaube ich, könnte es echt cool machen. Ich stimme dir zu mit den Soldaten. Ich hätte auch lieber irgendwelche Tierarmeen gehabt oder sonst irgendwas. Aber muss auch trotzdem gestehen, Toy Story ist halt auch genau das gewesen. Ne? Das ist halt so. Muss noch mal gucken, wie es ankommt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
Nee, wie gesagt, also auch trotz meiner Kritikrede, wie gesagt, ich glaube, das nehme ich selber auch sofort mit.
Aber auch ein Spiel, das wird man auch nach der Messe locker bekommen können, bin ich mir ziemlich sicher. Yellow hat einen großen Vertrieb. Wäre jetzt nichts, was man, wenn man nur ganz wenig Platz hat, auf jeden Fall einpacken müsste.
Ja.
Aber ich werde es tun.
Ich schmeiß mal kurz einen anderen Titel rein. Mhm. Und zwar ein, anders als Orloy, ein Titel, den ich dann wahrscheinlich wirklich blind kaufen werde. Mhm. Und zwar ist die Rede von Fea Swamp. Ich weiß gar nicht, ob es da auch einen deutschen, ja, der heißt auch zumindest laut BGG Fea Swamp. Aber die Besonderheit hier ist einfach, dass wir, der Designer hier einfach Helge Ostertag ist und sein Bruder, Ansel, man weiß es nicht. Und das sind einfach jemand, wo ich sagen würde, A, ist es ein guter Grund, das Spiel zu kaufen, aber B, ist es ein guter Grund, das Spiel genau nicht zu kaufen, denn es ist nämlich der Designer hinter Gaia-Projekt, Terra Mystica und Age of Innovation. Titel, die ich ultra gerne mag, die vor allem Gaia-Projekt finde ich den stärksten der Titel und das wäre dann der Grund, es zu kaufen und es wird auch das genau das passieren, aber auf der anderen Seite ja auch ein Designer, wo man, ich schau mal gerade, da ist ja auch wirklich sonst nichts bei rumgekommen, ne? Außer quasi auf dieser IP sozusagen aufzusetzen und dieses Konzept quasi sehr gut immer weiterzutreiben. Mhm. Also von dem Terra Mystica eben dann immer sehr sinnvolle Weiterentwicklung. Also ich hoffe, dass ich ihm, weiß nicht, Kawaii kenne ich nicht, sagt mir nichts.
Kawaii ist quasi Fea Swamp. Also Fea Swamp ist die Neuinterpretation von Kawaii.
Ja, gut.
Was nichts heißen soll, weil Kawaii steht bei 6,9. Fea Swamp, ich bin auch gespannt drauf. Die werden sich da schon noch irgendwie was ausgedacht haben, weil was sie ja können ist, ein altes Konzept nehmen und in ein noch besseres Design packen. Ne? Haben sie ja absolut dann auch mit Gaia Project bewiesen.
Und ich mag ja eben diesen absolut geringen Glücksfaktor mal in deren Spielen, der, also Glück an sich ist ja gar nicht mehr vorhanden, außer dass du irgendwie je nach der Auswahl der Anfang irgendwelcher Siegkriterien, sind ja die Titel in der Regel komplett glückbefreit. Daher bin ich mal gespannt, was da passiert und ich finde es einfach vom Artwork-Design genauso meins. Also das hört sich super spannend an, nehme ich liebend gerne mit. Also es wär so ein Thema, wo ich mich dann überraschen lasse, wie gut der Titel ist.
Sehr cool, ja. Bin ich auch gespannt. Werde da aber abwarten, was du sagst tatsächlich, weil ich glaube, zu zweit wird es nicht so mega gut sein. Was übrigens auch nicht so gut zu zweit ist, beziehungsweise überhaupt nicht gut, überhaupt gar nicht funktioniert, ist ein 18xx-Spiel. Stefan, hast du jemals von 18xx schon gehört?
Ja, gehört schon, gespielt kein einziges Mal.
Ja,
Moment, warte, ich habe hier das Vikings, ist das nicht auch, fällt das nicht in die Kategorie?
Vikings? Nein. Nee.
878 Vikings.
878? Nee.
Ach, siehst du mal, Invasion of England, super gut.
Nee, also ein 18xx-Spiel ist es sicherlich nicht, oder? Okay. Nee, das ist kein 18xx, ist ja logisch, ich spiele ja gar nicht im 18. Jahrhundert, 19. Nein, 18xx ist tatsächlich ein Genre, was sich daraus bezeichnet, dass man Eisenbahnnetzwerke aufbaut, indem man in Firmen investiert, okay. Die schütten Dividenden aus, man hat eine hohe Player-Interaktion, man kann den anderen auch so richtig einen reinwürgen und plötzlich den CEO von sich auf den anderen übertragen, der muss dann die kaputt gewirtschaftete Firma irgendwie weiterführen. Hochinteraktiv und ein Spiel, was sich immer nach Arbeit für mich anhörte. Oder eher ein Genre, weil es halt immer auch ein Rechnen ist, was macht am meisten Sinn. Aktien, Dividenden, das klingt alles jetzt nicht so spaßig, finde ich jetzt. Jetzt habe ich aber an dem letzten Wochenende ein langes Brettspielwochenende gehabt und gleich zwei Vertreter dieses Genres gespielt, nämlich Shikoku und Railways of the Lost Atlas. Und jetzt kommt es, weswegen erwähne ich das, 1899 Daehan kommt zur Messe heraus und ist ein koreanisches 18xx-Spiel. Und du weißt ja, ich bin sehr interessiert an der koreanischen Historie und auch an der koreanischen Kultur. Und wenn jetzt ein Spiel mit einer Map in Korea rauskommt. Da bin ich ja sofort dabei. Und es ähnelt tatsächlich Shikoku ziemlich stark. Und von daher wird das Ding eingepackt. Ich freue mich da sehr drauf. Ich werde dann schön in Eisenbahnfirmen investieren, diese Firmen gut führen und werde hoffentlich alle anderen ausstechen. Ist halt wirklich wieder so ein Ding, wo man sagen muss, das musst du erstmal ausprobiert haben, ob einem das überhaupt Spaß macht. Aber es klingt echt schlimmer, als es ist. Ich finde, das hat extrem viel Spaß gemacht und bin jetzt sehr, sehr heiß darauf, dass an weiteren Brettspielwochenenden da Partien dazukommen. Deshalb mein Pick 1899 Dayhunt kommt bei Schemas raus. Die sind gar nicht selber bei der Messe, ist aber bei Played Games gelistet. Die werden wahrscheinlich den Vertrieb da übernehmen. Und da kriegt man es eben auch zu einem fairen Preis. Ansonsten wird es dann auch wieder schwer dran zu kommen.
Siehst du mal, habe ich wieder was gelernt. Ich habe in der gleichen Zeit ein bisschen den Wikipedia-Artikel überflogen und mir war nicht, ich dachte, als du sagst 18XX, das ist irgendwelche Kriegsgeschichten, aber es ist ja wirklich die Reihe von Eisenbahnwirtschaftssimulationen.
Ja. Und ich empfehle dir das auch vehement mal eins auszuprobieren, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das gefällt, weil es eben kein Glückselement hat, absolut hohe Interaktion. Und eben dieses so auch gefühlsmäßig zu gucken, wie gut laufen die Firmen und so weiter. Ey, das macht richtig Bock, ich sag's dir. Sieht halt immer ein bisschen trocken aus. Das muss man dazu sagen.
Sieht wirklich sehr trocken aus, ja, das ist richtig. Aber nun gut, gute Mechaniken halten uns nicht davon ab. Apropos gute Mechaniken, wir sind ja bisher noch bei den No-Brainern. Und da sind gerade für mich zwei Spiele absolute No-Brainer, auch Käufe, die ich definitiv einfach so blind mitnehmen werde. Und das sind beide Danny Garcia-Titel, die auf der Spiel erscheinen werden. Das eine ist Coming of Age. Das war auch dann kurzfristig relativ populär schon bei BGG. Gab es auch schon die ein oder anderen Reviews. Ein bisschen Sorge hätte ich schon, dass so ein zweites Daitoshi wird, welches ich leider das schwächste der Titel von ihm bisher finde. Kommt nochmal dazu, dass Coming of Age auch jetzt so gar nicht mein Thema eigentlich ist.
Ich finde das so toll. Ich finde das so schön.
Ich finde die Idee super, aber es ist trotzdem einfach nicht meins.
Also dann, kann ich verstehen.
Dafür bin ich vielleicht zu alt. Moment, vielleicht, ich bin unvoreingenommen. Schauen wir mal. Ich mag einfach nach wie vor die innovative Aktionsmechanismen, die der Danny Garcia da reinbringt. Ich habe auch letztens nochmal Barcelona gespielt, Neko Syndicate. Ja. Und ich muss übrigens sagen, dass Barcelona wächst. Ich habe noch nicht die Erweiterung gespielt, im Gegensatz zu
Lena, das solltest du unbedingt tun. Die ist echt gut.
Wir hatten nochmal als Refresh sozusagen einfach mal dann das ohne Erweiterung gespielt. Und ich muss trotzdem sagen, auch ohne Erweiterung, das Spiel wächst für mich von Partie zu Partie. Und das,
ich finde das auch genial.
Obwohl es schon eben mehrere Partien, also der Test of Time wird hier immer von Partie zu Partie mehr bestanden. Aber ja, Coming of Age ist der eine Titel, der ist, glaube ich, auch, der war auch vorbestellbar.
Den habe ich vorbestellt tatsächlich.
Den habe ich nämlich auch vorbestellt. Und der andere Titel, der war rein theoretisch vorbestellbar. Ich habe das mich schon kommen sehen, und zwar, wenn man da im Kickstarter dabei war. Die Rede ist vom Voynich-Puzzle. Das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Das ist auch wirklich so ein, glaube ich, so ein Tagebuch gewesen. Das wissen die Zuhörer wahrscheinlich besser. Da gab es auf jeden Fall den Kickstarter und der hatte ganz überraschenderweise ein Essen-Pickup dabei, obwohl der eben vor zwei Wochen erst ausgelaufen ist. Der kommt man, glaube ich, jetzt nicht mehr so kurzfristig dran. Ja, auch Danny Garcia und das sind beides so gefühlt Danny Garcia, Rainer Knizia, das sind einfach so, wo der Autor für mich zumindest schon mal reicht, um zu sagen, da glaube ich, da machst du keinen großen Fehler mit.
Also bei Voynich Puzzle, ich finde, beide sehen auch unfassbar interessant aus, weil sie eben nicht nach diesen trockenen Eurogames irgendwie immer ausschauen. Also auch bei Voynich Puzzle will ich wissen, was hat das mit diesen Puzzle-Elementen in der Mitte auf sich?
Ja.
Also es sieht auch wirklich ästhetisch ganz toll aus, ohne dass mal Ian O'Toole das Artwork gemacht hat. Von daher, das muss man hier nochmal lobend erwähnen. Ich bin sehr gespannt. Das sind definitiv die beiden Eurogames, wo ich sagen würde, da würde ich einen Blick drauf haben bei der Messe. Allerdings würde ich auch erstmal nur zu Coming of Age greifen und das Voynich Puzzle würde ich einfach dann nachher irgendwann holen.
Ja, und selbst wenn du wolltest, du kannst auch nur zum Coming of Age greifen. Ich ja. glaube.
Mal gucken. Vielleicht ja, haben sie ja mehr sein, mit.
Das ist vielleicht noch irgendwie mehr mit haben. Ja, das stimmt.
Ich habe wieder etwas, was man nur auf der Messe kriegt, Stefan. Und sehr zwar gut. zwei Spiele von Broadway Toys und die kommen aus Hongkong. Und beide Spiele sind für mich ziemliche Highlights. Und wir fangen mal mit dem Spiel an, was vielleicht ein bisschen weniger Highlight ist als das andere. Aber The Wonders Museum ist ein kleiner Engine Builder. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
Nee.
Der ist nämlich, meine ich, auf der Gen Con relativ schnell ausverkauft gewesen. Und ich denke, das wird einer der Titel sein, wo ihr an einem Donnerstag definitiv hingehen solltet, um ihn noch zu bekommen. Denn das ist wieder so diese Kategorie kleines Spiel zu einem fairen Preis, ausländischer Verlag mit kleiner Auflage, schwer zu bekommen, perfektes Ding für die Messe, sag ich mal. Und zwar geht es darum, dass wir uns ein Museum aufbauen wollen aus Kuriositäten. Und da ist tatsächlich auch wirklich viel Witz dabei. Da gibt es irgendwie den Fake-Bart und die Vampire-Make-Up-Tools und so. Und was man tut, ist in seinem Zug entweder drei Karten zu ziehen vom Stapel und eine davon wieder abzuwerfen. Oder man kauft sich eine Karte oder man aktiviert eine der Runen, die man vor sich ausliegen hat und aktiviert darüber die Runenfähigkeiten auf den Karten. Die haben aber alle unterschiedliche Farben bei den Karten, je nach Stärke. Und so versuchen wir, eine gute Engine aufzubauen. Und das macht enorm viel Spaß, weil man Kartenkombos damit hinbekommen kann, wo die eine irgendwie was verdoppelt. Bei dem einen kann ich den einen Daumen, also das sind diese Aktivierungsdaumen, von einer Karte auf eine andere schieben, um nachher Siegpunkte zu machen. Und das Spiel geht relativ schnell zu Ende. Nämlich, wenn jemand 20 Siegpunkte hat oder eben 8 in seiner Auslage. Und bis dahin hat man einfach eine coole kleine Mini-Engine am Laufen. Gibt 6 verschiedene Sets. Davon tut man 2 immer in jedes Spiel rein. Und das macht echt Laune. Also das ist so ein Ding, das haben wir jetzt echt einige Male hier gespielt, weil wir es netterweise auch vor der Messe jetzt zugeschickt bekommen haben. Und da würde ich sagen, das als Absacker auch vielleicht für dich, für die Firma, könnte ich mir gut vorstellen, macht Bock, weil es auch recht simpel ist, aber doch irgendwie dann nette Entscheidungen im Spiel trifft und die Aufmachung ist auch einfach richtig cool gemacht.
Ja, mich hat es auf jeden Fall überzeugt und schon allein reicht ja einfach so ein bisschen der Hinweis, es sonst schwer zu kriegen.
Ja.
Weil das würde ich immer sagen, im Gegensatz zu dem, ne, was ich gesagt habe, am besten kein Spiel. Dafür ja. Genau deshalb
ist für mich
vielleicht
übrigens
zu Spiel fahren.
Ist für mich übrigens eine 8 von 10. Also ich finde das wirklich ein schönes Ding. Ich würde mir das auch importieren, aber ich importiere mir sehr vieles. Das muss man dazu sagen. Und sie haben tatsächlich noch ein anderes Spiel raus und das könnte dich wiederum auch sehr triggern, nämlich eine Neuauflage von Panic on Wall Street und zwar heißt das Wolf Street und das hast du wahrscheinlich höchstens vom Cover schon mal gesehen. Sieht nämlich sehr witzig aus, weil da so ein ich sag mal Tiere mit vielen Geldscheinen so auf dem Cover sitzen und das ist ein Team-Verhandlungsspiel in Echtzeit. Ich bezeichne es so ein bisschen als das coole Element von, wie heißt das, siderische Konfluenz, aber auf Steroiden. Also man nehme oder man lasse jedes hochtaktische Element von siderische Konfluenz, wie die ganzen Eurogame-Anleihen und Engine-Building weg und macht es wirklich simpel. Und dann ist das dieses Spiel. Es gibt 2 Fraktionen. Die einen sind die Manager, die versuchen ja quasi den Investoren ihre Aktienanteile für die Runde zu verkaufen. Die anderen wissen aber noch nicht, was die Aktienanteile wert sind. Und dann gibt es unterschiedliche wertige Aktien bzw. risikomäßige Aktien. Die rote Aktie, die kann sehr stark fallen oder steigen. Die blaue ist relativ konstant. Und dann geht es in eine Live-Runde, wo wir einfach nur quasi versuchen, oder wo die Manager versuchen, einen guten Preis für ihre Sachen zu erzielen und die Investoren immer von links nach rechts bei jedem einmal vorbeischauen und sagen, hey, ich gebe dir 25 für die gelbe und für die grüne gebe ich dir 20. Und dann kann man auch noch sagen, ich möchte das Angebot aber festlocken, sodass keiner mehr drüber kommt, sonst kann man einfach ausgeboten werden. Und das geht 2 Minuten, ist sehr, sehr, sehr viel Chaos. Ich habe selten so gelacht bei diesem Spiel. Oder selten so gelacht bei einem Spiel wie bei diesem Spiel. Das war eine Menge Spaß. Ich habe es jetzt an dem Wochenende gleich 2-mal gespielt. Und da waren Runden dabei, wo ich sage, ey, das ist krass, dass dieses Spiel das kann. Ne? Also wir hatten in einer Runde gleich 3 Leute bankrott. Das war extrem witzig. Und bei der anderen Runde habe ich alles auf eine Karte gesetzt und alles verloren. So, man muss dann mit diesem Frust ein bisschen klarkommen, aber es macht schon sehr viel Spaß. Und das Interessante ist, dass es 2 Gewinner gibt, nämlich einen für die Manager und einen für die Investoren. Das heißt, das balanciert sich dahingehend dann auch nochmal aus, dass eben innerhalb dieser Gruppierung geguckt wird, wer gewinnt. Hat eine ganz tolle, humorvolle Aufarbeitung des ursprünglichen Themas. Zum Beispiel gibt es die Wombats Echo Bricks, wo man jetzt sich auch vorstellen kann, wo diese kleinen viereckigen Bricks von den Wombats herkommen. Ist sehr cool und ich glaube, für so ein Spiele-Event wie Brettspielwochenenden oder wenn du jetzt wirklich in einer großen Gruppe mal ab und zu was spielst, dann ist das wirklich ein Spiel, was man haben muss und es kostet 25 Euro auf das Spiel in der Vorbestellung. Das ist ein unfassbar krasser Preis, weil du auch überall Sachen draufschreiben kannst, alles abwischbar. Das ist wirklich toll. Für mich wäre das der andere Must-Have-Essen-Pick, wenn euch das irgendwie angesprochen hat. Fand ich wirklich richtig stark.
Wolf Street war das, richtig?
Wolf Street war es, genau. Wir verlinken euch das natürlich hier unten drunter auch nochmal.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Wir haben nicht
mehr viel Zeit. Ich schick dir das.
Hervorragend. Ich mach mal weiter mit den No-Brainern. Wir haben einmal, ich gehe einfach mal ein paar durch hier. Wir haben hier die Erweiterung für Seti.
Ja.
Da interessiert mich ja am meisten. Du als großer Fan, holst du dir die?
Ja, irgendwann bestimmt.
Aber das ist jetzt nicht sowas, wo du sitzt auf heißen Kohlen und denkst, ja, die muss ich jetzt unbedingt sofort haben.
Ja, das Ding ist, was mich da ja wirklich catcht, sind die neuen Alien-Fraktionen, wo ich wissen will, was steckt denn dahinter? Was hat er sich ausgedacht? Ne? Diese asymmetrischen Fähigkeiten bin ich ja gar nicht so heiß drauf. Und da muss ich auch einfach sagen, ich habe einfach dann so viele Spiele zu Hause, dass ich vielleicht auch einfach noch 1-2 Monate warten kann und ich mich nicht hetzen muss. Von daher, also es wird bei mir definitiv einziehen, weil ich Seti eins der besten Eurogames der letzten Jahre finde. Aber muss ich das jetzt sofort haben? Ah, ich glaube nicht. Gucken wir mal.
Meine Sorge wäre ja, auch ohne es jetzt gespielt zu haben, ist, das soll ja so ein bisschen Prelude-mäßig daherkommen.
Ja.
Jetzt ist aber ja der große Unterschied, finde ich, dass Terraforming Mars einfach so ein bisschen das Problem hatte, dass es auch beide Spiele haben das Problem, sie brauchen ein bisschen, oder was heißt Problem, aber einfach das spielerische Element, das am Anfang Mangelspiel ist, du brauchst ein bisschen, bis du deine Engines aufgebaut hast. Bei Terraforming Mars beschleunigt das Spiel. Bei Seti würde ich ja sagen, verlängert es das Spiel ja. Ne? Also dass du, also ohne, ne, es ist so wissen, aber dass wenn du, ja, dadurch, dass du ja eben, die Runden sind ja sowieso fix bei Seti.
Nein, aber bei Seti spielst du da nur noch 4 Runden.
Ah, okay.
Ja, ja, das haben sie schon angepasst.
Siehst du mal, wusste ich nicht. Aber dann passt das ja. Auf jeden Fall den Pitch finde ich trotzdem interessant, weil es meine Hoffnung ja wäre, dass es vielleicht so ein paar Moves, wo ich sagen würde, die sind so zwingend notwendig in der ersten Runde, dann eben nicht mehr, dass du mehr Optionen hast.
Das ist, glaube ich, der Sinn dieser Erweiterung, den Sie gesagt haben, wobei ich da ehrlicherweise sagen muss, ich habe dieses Problem ja nicht so gesehen. Gerade zu zweit habe ich das nicht gehabt, das Problem. Mal gucken. Ich meine, sie hätten ein paar Änderungen im Spiel, wo ich mir ziemlich sicher bin, das wird das Spiel schon besser machen. Meine Frage ist auch eher, werde ich das Spiel in den nächsten 2 Monaten dann auf den Tisch bringen nach der Messe, um es jetzt sofort eingesteckt zu haben? Oder kann ich es auch später einfach kaufen, weißt du? Das ist so das, was ich mir stelle, aber ich glaube, die Erweiterung wird schon gut.
Mit der Logik fallen, glaube ich, viele der Top-Titel weg und dann... Und dieses vollkommen legitim natürlich, ne?
Ja. Also da muss sich jeder auch selber fragen, wann er was kaufen will. Das können wir ja auch nicht übernehmen.
Ja. Ich gehe noch mal kurz die anderen Thomas Scholleck-Titel durch. Wir haben einmal Aquaria, wo ich jetzt zumindest es nicht auf Deutsch gefunden habe.
Ist ja, mich interessiert es ja auch überhaupt gar nicht. Ich bin
weil das Thema ist für dich wieder so in der Kategorie von Arche Nova.
Ja, Arche Nova, wie gesagt, das Thema Scheinheiligkeit ist noch ein bisschen größer, aber ich möchte nicht in einem Spiel jetzt irgendwie mir ein Aquarium aufbauen als Veganer. Das ist nicht das, was ich suche, das stimmt. Von daher werde ich das meiden. Bin mal gespannt, was du sagst. Vielleicht ist es ja mechanisch cool.
Dann das Allerwichtigste, die Teagarden-Erweiterung.
Oh ja, die wird eingepackt. Bei mir ist auch, meine ich, schon vorbestellt. Bevor mir das, nicht, dass mir das so passiert wie letztes Jahr, weil da habe ich nämlich Teagarden nicht vorbestellt gehabt und es nur zufällig über eBay dann die Vorbestellung abgegriffen. freue ich mich sehr drauf. Teagarden, für mich auch eins der unterschätztesten Euros der letzten Jahre. Das muss unbedingt weiter mehr auf den Tisch gebracht werden und vielleicht bringt die Erweiterung ja tolle Sachen rein. Bin mal gespannt. Habe mich damit noch nicht beschäftigt, war für mich einfach Blindkauf.
Absolut, absolut. Kein Blindkauf für dich und ich habe ja den Vorgänger nicht gespielt, ist die Galilei-Erweiterung Luna.
Ja. Viel Spaß damit.
Ja.
Willst du es dir angucken? Das Spiel?
Ich würde mir gerne, ich glaube, ich wäre interessiert daran. Aber auf der anderen Seite fällt das ja in die, es ist ja jetzt nicht so, als bin ich jetzt von uns beiden derjenige, der mit so viel Zeit gesegnet ist, alles Mögliche zu spielen. Und ich, in dem Fall, glaube ich, habe ich auch wirklich wenig Leute getroffen, die sagen, ja, nee, ist gut.
Also, würde ich so unterschreiben. Nee, würde ich so unterschreiben. Ich bin ja auch immer interessiert, ist das jetzt wirklich nur meine Meinung? Ich habe genau das Gleiche von anderen auch gehört, leider.
Ich nehme es jetzt nur noch, wenn es Froschreich erscheint auch noch. Ich sehe übrigens gerade, Aquaria erscheint auch auf Deutsch.
Ja, bei Skellig. Ja, richtig. Genau, habe ich ganz vergessen eben. Die haben doch ein anderes Cover genutzt.
Ebenfalls. Also das haben wir dann nochmal in der deutschen Variante.
Genau, ich habe noch ein Spiel, was ich nicht so ganz empfehlen kann, was aber, glaube ich...
Das ist schon mal ein guter Start.
Für das Problem ist, was heißt das Problem ist, die haben es mir vorher zugeschickt und das ist ein ganz netter Verlag, denn das ist One Stone Studios und ich erzähle gleich, warum ihr trotzdem zuhören solltet, weil sie haben das andere Spiel nämlich jetzt dieses Jahr gepublished. So, also Apex Carnivore sieht extrem cool aus und ist ein Deckbuilding-Game mit Skill-Check-System. Das heißt, in deinem Zug musst du gewisse Karten auch noch aktivieren, kannst auch diesen Skill-Check pushen mit anderen Karten, aber du würfelst immer mal wieder ein W20 und versuchst den anderen auf 0 Lebenspunkte runterzuhauen. Ändert so ein bisschen thematisch auch an Evolution, dass du dir eben immer wieder Karten in dein Deck holst, die den anderen niederprügeln können.
Ist das jetzt das Spiel, was du empfiehlst? Oder
nein, das ist das Spiel, was ich hier erstmal erwähnen muss, dass es rauskommt. Warte ab. Also es ist ein Spiel, bei dem mit Duell schöne Optik und ich würde sagen, das ist ein Spiel, es kommt jetzt bald bei Gamefound und die werden ein kleines Exemplar oder einige Exemplare zum Verkaufen da haben. Spiel das ruhig mal an. Es ist jetzt nicht schlecht, so. Mich hat es nicht überzeugt, weil die Glückskomponente einfach ein bisschen zu groß ist und ich die Vielfalt der Karten auch nicht so groß fand. Da weiß man natürlich aber auch noch nicht, ist jetzt so die erste Version, wie developen sie das Spiel jetzt. Aber weswegen ihr mir jetzt unbedingt mir weiter zuhören solltet, ist, dass One Stone Studios eins der innovativsten Duellkartenspiele der letzten Jahre gemacht hat. Und das ist Seeker Chronicles. Und ich weiß, dass wir dir davon schon damals erzählt haben, Stefan, als der Thomas es mir damals sogar noch mitgebracht hat. Denn das ist ein Spiel, was jetzt bei Wise Wizard Games rauskommt, die ja auch Star Realms, Hero Realms und Robot Crest Arena gemacht haben. Damit haben sie also einen großen Publisher gefunden, die ihr Spiel, was sie jetzt jahrelang in der Entwicklung hatten und immer wieder bei der Messe dabei hatten, im Entwicklungsprozess, was sie uns jetzt auch offiziell verkaufen. Und da ist es so, dass wir da nämlich Wissenschaftler spielen und nicht so dieses typische Duell Kartenfeeling haben, dass wir uns die Lebenspunkte runterkloppen müssen, sondern es geht darum, so schnell wie möglich durch unser Deck durchzukommen. Und das passiert mit ganz cleveren Mechanismen und das Ganze ist als Uni-Projekt entstanden. Ich weiß nicht, hattest du es damals gespielt mal?
Nope, nein.
Solltest du auf jeden Fall nachholen. Ist nochmal ein bisschen Feinschliff und eine andere Box und so weiter. Zeigt aber auch, dass dieses Entwicklerstudio einfach sehr viel Zeit noch darin investiert, ihre Sachen auch nochmal ein bisschen zu polischen. Und das hoffe ich für Apex Carnivore auch, weil das Potenzial schon da ist. Ne? Also erstmal interessante Sachen. Ich empfehle aber eher Seeker Chronicles an der Stelle und würde sagen, Apex Carnivore könnt ihr euch bei dem netten kleinen Verlag anschauen. Die kommen aus Österreich, könnt ihr einen netten Plausch halten und könnt euch von diesem tollen Kartendesign aber auch einfach mal beeindrucken lassen, weil die machen tatsächlich das Design selber und das sieht wirklich richtig schön aus für einen kleinen Verlag.
Hört sich gut an.
Ja.
Ich werfe mal was anderes hinterher. Und zwar gibt es, glaube ich, dieses Jahr die Neuauflage von March of the Ends. Spiel, welches mich immer so doch interessiert hat, aber welches ich gar nicht empfehlen möchte. Ich mache so die gleiche Story wie du.
Ja, wo ist mein Kickstarter, frage ich mich dann jetzt schon.
Hast du den bestellt?
Ja, ich bin im Kickstarter drin und sie verkaufen es auf der Messe. Also so viel Zeit haben sie jetzt nicht mehr. Ne?
Haben sie ja noch eine Woche Zeit, den zu liefern. Absolute
Und es kommt bei der Spieleschmiede. Das ist ja noch schlimmer, weißt du?
Wobei das dauert dann ja noch, ne, bis das ja da kommt. Aber ne, das haben wir schon mal, das geht gar nicht natürlich. Die Sachen da verkaufen und dann...
Seid live dabei, wenn ich den Verlag konfrontiere. Nein. das finde ich wirklich immer eine Sauerei. Also das muss man hier auch nochmal ganz klar sagen. Wer Kickstarter macht und kein Essen-Pickup macht und man das Spiel nicht zu Hause hat, wenn es zur Messe verkauft wird, ist einfach scheiße für den Kunden. Sorry, das ist einfach kacke.
Nein, das ist absolutes No-Go.
Ich werde die Spiele nennen. Wenn wir sie auf der Messe sehen und ich weiß, ich bin im Kickstarter drin, ich werde die Spieler nennen. Also
trotzdem fallen wir immer wieder drauf rein.
Ja, safe.
Finde ich auch, geht gar nicht. Vor allem, das treibt halt diesen eigentlich ja sehr sympathischen Kickstarter-Gedanken, dass man quasi einfach eine Idee unterstützt und sie ermöglicht ad absurdum. Und es wird da wirklich nur einfach als Vorbezahlung gesehen. Das ist ja generell immer bei mehr und mehr Verlagen so. Aber das ist nochmal eine eigene Folge. Zurück zu March of the Ends, welches ich eben nicht empfehlen möchte, aber ist es vielleicht auch ein sehr gutes Spiel. Ich habe keine Ahnung, das Spiel, aber was ich empfehlen wollte, ist das Spiel Ends von Clanio Creations. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe ja generell eigentlich relativ wenig Titel hier gespielt heute, aber es ist mir bei einem Review aufgefallen von einem Kanal, wo ich glaube, dass sie relativ anspruchsvoll sind und ein bisschen auch vorsichtiger mit ihren Wertungen. Und was mich an dem Spiel generell angesprochen hat, ist, dass es relativ komplex ist. Also es steht auch momentan bei einem Komplexitätsgrad von 3,8. Also es ist jetzt schon eher obere Ecke. Ja. Es geht auch um den Aufbau eines Ameisenstaates, aber eben mit einem sehr innovativen Worker-Placer-Mechanismus mit Engine-Building und hohe Interaktivität und dazu Area-Control auf dem Board. Na, also Area-Control ist natürlich schon so wieder eher einer der unbeliebtesten Mechanismen, aber für mich sind das alles so Keywords, wo ich sagen würde, das hört sich sehr, sehr gut an nach einem Spiel, das mich interessieren würde. Einziger Nachteil, was man so hört, liest, ist, dass du es wahrscheinlich schon eher zu dritt als zu zweit spielen möchtest. Aber ja gut, das bleibt abzuwarten. Finde ich so ein recht interessanter Titel, der eventuell dann bei mir in der Tasche landen wird.
Ja, ich bin da noch sehr unentschlossen. Ich mochte ja den Vorgänger total gerne, nämlich den Titel Die Ratten von Vista, der zwar von einem anderen Designer gemacht wurde, aber optisch halt 1:1 der gleiche Stil ist, würde ich sagen. Aber das Area Control, da bin ich wahrscheinlich raus. Ich glaube nicht, dass mir das dann gefallen wird. Ich finde das Thema super, würde das aber auf jeden Fall gerne mal mitspielen, aber ich werde mir das nicht sofort nehmen. Es kommt aber auch auf Deutsch tatsächlich raus. Wer da dann noch warten möchte, kommt als Die Ameisen von Amyra. Ja, kann man auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du sagst. Wenn du mir das jetzt total schmackhaft machst, wenn du es gespielt hast, vielleicht kaufe ich es mir dann auch.
Schauen wir mal.
Ein Spiel, was ich schon gespielt habe und auch ein Kickstarter war, der tatsächlich mal pünktlich angekommen ist vor der Messe, ist Etherstone, das neue Spiel von Virginio Gidli und Simone Luciani, was ja ein Designer-Team ist, was unter anderem ja auch für Sachen verantwortlich ist, wie zum Beispiel Barrage war Simone Luciani dabei und genau die gleichen Leute haben gerade Austria Hotel gemacht und Golem. Wirklich ein interessantes Duo und auch genau deshalb habe ich dieses Spiel auch nur gebackt gehabt, ehrlicherweise. Und ich habe wenig davon erwartet, muss aber sagen, dass das eins der coolsten Engine-Builder-Spiele ist, die ich bisher gespielt habe. Geht super schnell, gerade zu zweit, wenig Züge, schöne Interaktion. Lasst euch von diesen Würfeln da nicht irritieren. Das ist definitiv nicht so wirklich ein Würfel-Einsatzspiel. Das ist nur so eine ganz kleine Randmechanik. Es geht wirklich im Kern darum, Engine zu draften, Karten auszuspielen und dabei ist alles möglich. Ob du jetzt nur 3 Karten ausspielst oder alle, das ist total interessant. Man findet immer wieder coole neue Möglichkeiten. Es ist eine Fülle an Karten drin. Ich habe jetzt nichts dazu gefunden, ob sie die deutsche Variante mit haben. Die englische ist auf jeden Fall da. Es ist aber auch Text drauf, also muss man dann wissen. Ich finde das ein super Ding und könnte mir vorstellen, dass das dir zum Beispiel auch sehr gut gefallen wird. Finde das richtig gut.
Habe ich vorbestellt in der Deluxe-Variante zum Pickup in Essen. Ich habe es nur in Englisch gefunden.
Ja,
denke ich mir auch. Aber ja, auch bisher nur Gutes drüber gehört. Und daher soll ja eine sehr hohe Ähnlichkeit zu Res Arcana haben.
Habe ich auch erstmal gedacht, ja.
Ebenfalls sehr gut finde.
Ja. Wobei ich Res Arcana auch wieder verkauft hatte. Also vielleicht auch nochmal.
Ja, ich meine, mich auch daran zu erinnern, dass das nicht so deins war.
Nee. Vielleicht aber auch zum falschen Zeitpunkt gespielt. Könnte ich mir auch vorstellen. Was ich hier einfach toll finde, ist, du hast einfach dieses Drafting, wo du das auch super zu zweit funktioniert. Und du siehst einfach nur einen Bruchteil der Karten. Und die Karten haben so eine große Kombo-Möglichkeit, dass es einfach ganz, ganz clever designt. Und es gibt einfach viele Möglichkeiten, nachher auch das Spiel zu machen und so. Also ich finde das richtig toll, muss ich sagen. Ja.
Zurück zu den No-Brainern. Da würde ich noch mal einmal in die Runde werfen, auch nur englischer Titel Vantage, das neue Spiel von Stonemaier Games, von Jamie Stegmaier himself. Wahrscheinlich ein Titel, den wir dann mal in der einer unserer nächsten Gespielt-Folgen besprechen werden.
Du bist sehr begeistert, ne?
Bitte?
Du bist sehr begeistert, ne?
Das finden wir dann in der Gespielfolge raus. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es erstmal eine absolute Neuerung. Ich bin da ja kein Profi, es ist nicht so, dass ich alle Spiele kenne. Da hast du wahrscheinlich noch einen besseren Rundumblick. Fand es aber sehr kreativ gelöst. Ne? Es ist halt ein kooperatives Spiel. Der Fokus liegt auf dem Entdecken. Der Fokus liegt ebenso darauf, dass du mehrere Runs hintereinander machst von der gleichen Welt. Also so leichte Seven Citadel Vibes, aber würde ich sagen deutlich einfacher. Also wenn Seven Citadel zu schwer fand, es ist auch ein ganz anderes Spiel einfach. Du musst aber Spaß daran haben, Sachen entdecken zu wollen. Ne? Da ist jetzt kein Ziel. Es gibt eigentlich kein Ziel. Genau, das beschreibt es eigentlich recht gut. Der Weg ist das Ziel und mehr dann mal en Detail.
In einer anderen Folge. Ja.
Es ist aber sehr, sehr gut gemacht einfach. Mhm. Und Einwurf ist, dass es es gibt ein paar Vokabeln dabei vom Englischen, die schon fördernd sind, die man vielleicht nachgucken möchte.
Ja. Also ich meine, das wäre auch mein Einwurf. Ich hatte es ja hier und habe es direkt wieder verkauft, weil wir gesagt haben, wir warten auf die deutsche Version und wir spielen ja sehr viel auf Englisch, aber da muss man dem Englischen schon sehr mächtig sein, um das angemessen genießen zu können, weil man sonst eben die ganze Zeit nur vorm Übersetzer hängt. Das ist auch irgendwie blöd.
Ja, absolut legitim. Viele der Sachen wiederholen sich. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass das so ein One-Time-Effort ist am Anfang. Sind ja auch nicht alle, also sind ja zwei, drei, wo ich auch sagen muss, im Moment, was genau heißt das jetzt eigentlich?
Ja, ja, ja.
Das sind dann aber immer in diesen Arten der Aktionen Sachen, die sich langfristig wiederholen. Also ich glaube, machbar wäre das, ist das schon.
Okay.
Und der Text an sich, in was passiert, ist ja easy. Aber
der ist okay, ja, das stimmt. Ich habe eine kleine Erweiterung noch mitgebracht, nämlich für Pandaspin. Die habe ich nämlich auch bei Kickstarter unterstützt.
Pandaspin. Fandst du Pandaspin nicht doof?
Ich fand Pandaspin nicht doof, nee. Ich fand es ein bisschen... Das hat
sich so in Erinnerung.
Ich weiß, dass ich das im Podcast jetzt nicht hochgelobt habe. Das ist korrekt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass das auch nach wie vor ein Spiel ist, das ich sehr interessant finde und das ich auch gerne in meiner Sammlung behalte als Ladder Climbing Game. Klar, ein Scout kommt für mich nicht ran, aber es ist interessant, dass man eben auch taktisch gucken muss, dass man Stiche verliert, damit man die Karten umdrehen kann. So, und das ist mir ist das ein Tick zu lang, aber ich finde, das ist ein gutes Ding eigentlich. Und deshalb freue ich mich auch auf die Erweiterung, bin mal gespannt. Und um ein Spiel jetzt auch mal reinzuwerfen, wovon ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was es ist, ist tatsächlich Bitcoin. Also BID. Und das ist ein Stichspiel. Und bei dem Stichspiel geht es irgendwie tatsächlich um irgendwelche Investments und sonstiges, Stiche ansagen. Und du sagst natürlich jetzt schon, ach scheiße, ich bin direkt raus. Ja, ich sag mal so, die Messe wird einige Stichspiele parat haben. Ich werde mir die meisten hoffentlich pitchen lassen und mal die Clues erkennen. Das klang tatsächlich erstmal schon mal sehr interessant. Kommt auch aus dem asiatischen Bereich, habe ich tatsächlich direkt vorbestellt. Da muss man ja auch immer schauen, dass die Sachen vielleicht nicht direkt weg sind. Aber ja, bin ich mal gespannt.
Ja.
Ja.
Ich hab schon innerlich auch abgeschaltet.
Ja, ja.
Okay. Das Stichspiel. Oh,
vielleicht kann ich dich aber mit Burger Bros Blackjack hinter dem Ofen hervorlocken. Wie hört sich das für dich an? Hast du Burger Bros gespielt?
Nee, habe ich nie gespielt. Immer wieder drum herum geschwirrt, aber...
Ja, ist ja ein Titel von Tim Fowers und bei Fowers Games kommt nämlich dieses Jahr, ich glaube davon haben auch die wenigsten bisher gehört, das Spiel Burger Bros Blackjack raus, was ein kooperatives Spiel mit Blackjack-Mechanik irgendwie ist und Push Your Luck, Deconstructing und so weiter. Es ist viel zu wenig darüber bekannt, um zu sagen, okay, das solltet ihr auf jeden Fall holen, aber ich bin sehr gespannt drauf, weil ich weiß, wenn Tim Fowers ein Spiel rausbringt, dann bin ich erstmal sehr interessiert, habe auch letztens nochmal das Fugitive gespielt und muss auch sagen, das ist auch immer noch einfach ein fantastisches Spiel. Ich mag auch die Burger Bros Reihe, werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Ja,
Begeisterung.
Bestimmt gut. Ich werf mal ein Spiel rein, was für mich auf jeden Fall auch ein Pflichtkauf ist und auch vorbestellt schon wurde. Und habe das Original hier liegen, sogar in der doppelten Variante, weil ich mir das erst mit den Holzstäben gekauft hatte. Die Rede ist von Junk Art damals. Dann haben die Holzstäbe sich aber irgendwie verzogen mit der Zeit. Und das ist bei einem Geschicklichkeitsspiel, welches das nämlich ist, recht ungünstig. Und dann habe ich mir irgendwann nochmal die Plastikvariante dazu besorgt, wo eben alles gerade bleibt. Und jetzt erscheint da einfach so ein Nachfolger, Junk Art Revolution, mehr Teile, unterschiedliche Spiele. Ist für mich es konkurriert mindestens mit Nekojima, wenn ich nicht sogar sage, ich finde es, glaube ich, auch besser als Nekojima.
Mhm.
Der große Unterschied bei Junk Art ist, dass du so ein großes Menü hast an Spielen. Also es sind eher viele kleine Spiele, nicht so ein Spielprinzip, welches du durchziehst. Und hat für unglaublich viele tolle Erlebnisse auch am Tisch geführt. Das ist einer unserer Lieblingsvarianten, ist, dass man quasi so um die Wette einen möglichst großen Turm baut und das ist ganz simpel und wer dann ein Teil drauf setzt und es fällt um, hat dann verloren, aber die Teile sind sehr anspruchsvoll. Also das sind wirklich, das sind Kugeln dabei, die dann auf einer Seite flach sind und also wirklich sehr, es ist schon, da muss man schon ein bisschen bei überlegen, wie man das sich zusammenbaut. Und freue mich ja einfach über den Nachfolger von einem Proven Concept, was einfach an sich schon ein gutes Spiel ist. Und wer jetzt nach einem neuen Geschicklichkeitsspiel sucht, da Junkyard Revolution vorbestellen, mitnehmen oder ist wahrscheinlich aber auch so verfügbar.
Habe ich tatsächlich vorbestellt. Weil du ja die ganze Zeit vorschwärmst und jetzt gibt's mit Revolution irgendwie so eine, ist auch so eine Kampagne dabei, habe ich gesehen. Ich bin sehr gespannt. Könnte ich mir vorstellen, dass uns das gut gefällt. Ich habe tatsächlich noch einen Titel dabei, wo ich auch zu wenig drüber weiß, um es euch jetzt bedingungslos zu empfehlen. Aber Dirt and Dust, was bei Albi rauskommt, finde ich auch sehr interessant. Ist so ein Rallye-Spiel, was aber auch so ein bisschen, weiß gar nicht, wie sieht denn das aus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie taktisch das ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ist wahrscheinlich
bestimmt voll taktisch. Im
Kennerbereich auf jeden Fall. Und es sind aber auch Würfel dabei. Ich werde darüber berichten, wenn ich es mir holen sollte, aber dafür müsste es mich dann vor Ort auch irgendwie überzeugen. Es sieht auf jeden Fall optisch ganz interessant aus und vom Thema her finde ich es auch durchaus nicht schlecht. Aber wenn ihr jetzt noch einen Top-Titel hören wollt und vor allem du, Stefan, bist ja dann doch wieder auf der Suche, was ist denn mit unserem Christian Kuda los? Ja, der bringt dieses Jahr tatsächlich auf Englisch auch einen Titel raus, nämlich bei Thundergriff Games, die ja auch unter anderem das fantastische Spiel gemacht haben, was der Stefan nicht mochte oder nicht so mochte wie ich. Du erinnerst dich?
Nee.
Citizens of the Spark.
Ach so.
Und ja. Die bringen nämlich jetzt mit ihm zusammen das Spiel Flop raus und das kommt in so einer coolen Dosenoptik, wie in so einer Cola-Dose oder sonstigem. Und das ist ein Anti-TCG quasi. Denn das habe ich tatsächlich, hat er es mir damals als Prototyp mal rübergeschickt, damit ich das mal anteste und ich fand es total lustig, weil die Idee ist, du musst umgekehrt spielen. Also du gewinnst, wenn du verlierst. Das ist sehr, sehr witzig. Also du musst alles dafür tun, dass du quasi verlierst und der andere möchte aber, dass du gewinnst. Also es klingt total freaky, ist es auch. Und vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt die Optik anschaue, denke ich, das passt 100% zu diesem Spielkonzept. Gibt's in zwei Ausführungen mit Tauben und einmal mit Fröschen. Ist für mich ein absoluter Blindkauf. Also ne, Christian Kuda sowieso einer der krassesten Designer aktuell in meinen Augen und
ja.
Das Spiel habe ich sogar schon angespielt damals, finde ich sehr witzig und bin gespannt, hoffe, dass er damit auch Erfolg haben wird sicherlich ein bisschen sehr geeky sein, jetzt im Gegensatz zu Agent Avenue spricht das jetzt wieder eher die verkopfteren Leute wahrscheinlich an, aber ich bin gespannt, finde das ist eine sehr coole Idee auf jeden Fall.
Super guter Tipp und ich habe ja vorhin hier gesagt, Danny Garcia hin und her, Christian Kudal ist eigentlich immer der Blindkauf, wo man sagt, let's go for it und da freue ich mich drauf, absolut ultrasympathischer Typ auch per se und wenn ich die Idee schon höre, hört sich sehr gut an, also das sind ja immer irgendwelche Gedanken um diese TCG-Welt drumherum, auch wie kann man das die Konzepte daraus nehmen und dann was Kreatives mitmachen. Super guter Tipp.
Gut, was hast du denn noch?
Ich kann noch Fathom reinwerfen. Das ist aber jetzt auch nur Nachplappern von was man so gehört hat. Ne, das ist ein Plättchenlegespiel und das ist jetzt Quatsch, was ich sage, aber im Stile von Cascadia, nein, ist es, ne, also nicht wirklich, aber wurde mal hier und da so gesagt, ist, glaube ich, einfach von der Komplexität vermutlich in einer ähnlichen Richtung und hatte jetzt einfach ein paar gute Reviews bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, finde ich richtig gut. Daher, das wäre jetzt einfach nur so ein Gedanke, wo man keinen absoluten Blindkauf macht, sondern sagt, wenn ich irgendwas in der Richtung haben will, nehme ich das.
Ja, da habe ich auch so ein Nachplapper-Ding, beziehungsweise so ein Ding, wo ich sage, okay, das sieht einfach nur interessant aus, möchte ich mehr dazu erfahren. Ein Spiel, was einen I-Cut-You-Choose-Mechanismus hat, was allerdings auch nicht ganz so gut bisher angekommen ist. Zumindest meine ich, Brett Ballett hatte darüber schon ein Video gemacht und gesagt, dass es sehr schwierig ist, von Ikonografie alles so auseinanderzuhalten. I Made You a Mixtape heißt es und kommt so ein bisschen in der Walkman-Optik und sieht eigentlich ganz interessant aus. I Cut You Choose ist ja so ein Mechanismus, ähnlich wie Mancala, da bin ich erstmal super interessiert dran. Finde ich immer einen sehr interaktiven und cleveren Mechanismus. Das ist wahrscheinlich so ein Kandidat, den werde ich mal auf der Messe anspielen, wenn es die Zeit erlaubt, und werde einfach mal gucken, wie das so auf mich wirkt, je nachdem, wie der Preis ist. Aber finde ich durchaus interessant und freue mich darauf, wenn da irgendwie was zustande kommt, was mir gefällt, aber könnte halt auch wirklich, ne, also ich würde sagen, da muss man einfach jetzt ein bisschen vorsichtig sein und gucken. Wie gesagt, wenn es zu unübersichtlich werden sollte, ist natürlich auch schade in so einem Spiel, gerade wenn man dann schnelle Entscheidungen treffen muss. Und dann habe ich Poker Versus, keine Ahnung, das ist auch so ein doofer Name, ne?
Sag nochmal,
Poker Versus? Bosse?
Ich weiß es nicht.
Vokes? Vokes geschrieben? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein Pokerspiel, das kommt nämlich auch bei dem Verlag von Orloy raus, bei Perolocco Games. Und das hat, finde ich, eine sehr interessante Idee eines Pokerspiels, denn am Anfang werden Karten ausgeteilt, dann geht ein wildes Traden los in Echtzeit um diese Karten, und dann locken wir unsere beste Hand und wetten drauf und gewinnen oder verlieren. Klingt chaotisch, klingt lustig, da bin ich auf jeden Fall dabei. Bin ich mal gespannt, was das kann, so ein chaotisches 3-6-Personen-Spiel, wo man irgendwie dann wild am Tisch herumtauscht, ist eigentlich ganz witzig.
Okay. Ja. Ich werfe nochmal auch ein, für mich zumindest, Blindkauf in die Runde, und das ist das Spiel Oliva. Und zwar vom Verlag Pythagoras, ein kleines Karten-Deckbuilding-Spiel, und gab dazu auch schon ein Review vom Dice Tower. Die haben das auch relativ gut empfunden. Ich finde, das hat erstmal ein cooles Thema. Ne, Oliven anpflanzen, das ist erstmal generell was Gutes. Olivenöl, Oliven, eine der besten Erfindungen der Welt. Dazu wirklich sehr schöne Ikonografie, sehr schöne Titel, also ein bisschen speziell. Und von dem, was ich zumindest so mitbekommen habe, ist es ein einfach zu erlernendes Spiel, aber trotzdem mit einer sehr guten strategischen Tiefe, also mit einem schönen Engine-Building-Mechanismus. Und ich gehe davon aus, dass es nicht, das steht ja da, ne, wie viel das kostet, ultra teuer sein wird, wäre der Rest des Satzes gewesen. Oliva, keine Ahnung, steht 20 Euro. Also, ja,
kriegt man
wahrscheinlich, wenn man später kauft, dann ist es wahrscheinlich auch günstiger, aber let's go. Ja. Das nehmen wir mit.
Das nimmst du mit. Ich bin noch am Überlegen, ob ich eine Pre-Order mache bei Arclight Games. Die bringen nämlich Railway Boom raus. Das sieht schon wieder aus nach einem 18xx-Spiel, ist aber keins. Und weswegen du es dir vielleicht anschauen solltest, ist der Designer. Ich
muss mir jetzt schon so viel von dir anschauen, Simon.
Ja, aber es ist der Designer Hisashi Hayashi, der mit Bombasters den aktuellen Spiel des Jahrestitel hat, und das Ganze ist auch wieder eine Neuauflage, ähnlich wie bei Bombasters, von einem Spiel, was er früher rausgebracht hat. Und Ian O'Toole hat das Artwork gemacht. Es sieht fantastisch aus.
Sag nochmal den Titel bitte.
Railway Boom heißt es. Und da bauen wir irgendwie in Japan, revolutionieren wir die Eisenbahn. Da geht es auf jeden Fall auch um Auktionen, um Network-Building und so weiter. Ich finde, das sieht wirklich toll aus, und ich glaube, ich habe mich entschieden, dass ich es doch vorbestelle. Bin sehr gespannt. Und bei dem gleichen Verlag kommt nämlich noch Snow Colony raus. Und da muss ich gestehen, dass das eine Blindempfehlung ist von einem anderen Kanal. Ich schaue ja immer sehr gerne den Jay, der im asiatischen Bereich sehr, sehr interessante Sachen einfach raussucht. Cardboard East heißt der Kanal, der war tatsächlich unser Ansprechpartner letztes Jahr bei Bezier Games, und der macht da ganz viele interessante Videos über Spiele aus dem asiatischen Markt, und da war eben Snow Colony eins so dieser Hidden Gems, im Familienbereich. Sieht auch wirklich ganz nett aus und das werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Einfach, weil ich da jetzt denke, dass da kann ich jetzt vielleicht nicht viel falsch machen. Das ist jetzt nichts, was ihr euch auf jeden Fall angucken müsstet erstmal. Aber da wird man sonst wahrscheinlich auch eher schwer drankommen. Vielleicht kann man es ja auch da anspielen. Dann tut das doch gerne.
Ja, also das ist nochmal auch, würde ich sagen, super Tipp. Weil bester, ja, haben wir schon gesagt, bester Grund dahin zu fahren, ne, eben Spiele zu kriegen, ja, die du sonst halt nicht mal eben so mitnehmen kannst. Und finde es ja auch immer nicht verkehrt, dann auch die eben Verlage zu unterstützen, die von weit her anreisen.
Absolut.
Und ja.
Hast du noch was, Chef?
Ja, eine Sekunde, jetzt war ich.
Ich habe nicht mehr viel, muss ich gestehen.
Auch reichlich hier.
Ach du Scheiße.
Nein, Quatsch. Ich habe mir jetzt gerade erstmal deine Spiele hier gerade notiert, weil das fand ich nämlich beides sehr interessant. Nochmal kurz, ich habe hier einfach nochmal ein Spiel stehen, weil das auch in die Kategorie fällt Designers, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mag. Und wir haben hier wieder Eli Svensson von Revive, und zwar mit dem Titel Fortunes of Scoundrel Bay. Ein Piratenspiel, überhaupt eigentlich gar nichts mein Thema, aber wirklich jetzt einfach nur der Hinweis, das ist von eben diesen Designern, wo ich sagen würde, da fällt es mir auch schwer, dass du diese Kategorie aus Simone Luciani, wo du einfach sagen kannst, ganz, ganz unwahrscheinlich, dass da was Schlechtes bei rumkommt und große Wahrscheinlichkeit, dass es sogar was richtig Gutes ist. Das fällt mir noch ein. Dann hattest du, Agent Avenue ist auf Deutsch, genau, hatten wir schon gesagt. Ah ja, guck mal hier, noch ein Geheimtipp, aber der jetzt nicht ultra geheim ist, vor allem war er letztes Jahr auch schon auf der Messe, aber es gibt meiner Meinung nach einen leicht unterbewerteten Uwe Rosenberg-Titel, und das ist eigentlich Oranienburger Kanal. Hat unser lieber Freund, der André, mir damals näher gebracht. Der ist da ein großer Fan von. Und von diesem Titel gibt es eine etwas schickere Version, denn wenn Oranienburger Kanal 1 nicht ist, dann ist es ein besonders schönes Spiel. Also es sieht schon in die Jahre gekommen aus. Und das Kanalspiel von Fantasy Games mit E geschrieben am Anfang ist ein bisschen schicker. Und generell wäre das nochmal ein Tipp, wer mal ein gutes Rosenberg-Spiel spielen möchte, welches jetzt nicht vielleicht jeder schon mal mitgenommen hat. Oranienburger Kanal vielleicht auch auf dem Second-Hand-Weg vielleicht mal abzugreifen. Ansonsten hier die schöne Variante vom Fantasy Games Verlag.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe tatsächlich noch zwei Spiele, wo ich zu wenig drüber weiß, aber beim Verlag werde ich immer hellhörig. Das ist nämlich Sashi und Sashi. Das ist ja auch ein japanischer Verlag, und die bringen mit Show We Dance und The Great Evening Banquet zwei neue Spiele raus. Das eine sieht sehr klein aus, das Show We Dance. Das The Great Evening Banquet sieht wieder nach so einem typischen Pattern-Building-Spiel aus, mit der typischen Optik, die wir vom Verlag kennen. Das wären so Spiele, die würde ich da auf jeden Fall mal mir anschauen, das mal vielleicht auch gegebenenfalls austesten. Ich bin ja immer noch ganz großer Fan von dem wunderbaren
Sail Away.
Mein Color-Spiel Come Sail Away. Muss aber auch sagen, dass mich die anderen, die ich bisher gespielt habe, auch nicht so überzeugt haben wie das. Und von daher schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall, dort immer mal am Stand vorbeizugehen. Ich gehe einfach nochmal, was haben wir hier noch? Ich habe hier noch die Erweiterung Castle-Kombo liegen, wo ich sagen würde, ganz tolles Spiel, braucht es unbedingt eine Erweiterung? Eigentlich nicht.
Trotzdem, ist die Frage, ne?
Eventuell interessant, mal reinzuschauen.
Bestimmt auch bei Cosmos raus. Da bin ich mir
ziemlich sicher. Wird hundertprozentig bei Cosmos rauskommen. Bin ich jetzt bin ich blöd, ist Castle Combo sprachneutral? Nee,
nee, da hast du ja schon noch ein paar Sachen drauf.
Ja, 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 okay. Ich dachte, das wäre nur Ikonografie gerade.
Nee, nee, da ist schon ein bisschen mehr. Nee,
ne, du hast dann immer so ein bisschen ne, für alle, ja, 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 genau, Per und sowas, ja. Genau, Castle Combo, die Erweiterung. Wir haben für Herr der Ringe, Duell um Mittelerde, also die Seven Wonders Duel-Variante, eine Erweiterung, welches aber, glaube ich, soweit ich weiß, nur ein paar Karten sind, die du quasi dazu mischt. Ich habe hier die Weiße Burg Duell, aber nur auf Englisch, ist das richtig?
Ja, das ist richtig, aber voll ich weiß auch nicht, ob ich das brauche.
Ja, ich glaube schon, weil
Hol dir das mal und dann sagst du es mir.
Ja, ja, ich habe, du hast mir ja hier, du hast ja mit wehenden Fahnen gesagt, hier die Matcha-Erweiterung, Weiße Burg, und die liegt jetzt
also
hier.
Also Stefan, wenn du dir jetzt das Duell-Ding holst und nicht die Matsche-Erweiterung, dann raste ich aus. Also du musst dir schon
Höre mir zu. Ich habe ja doch gerade gesagt, die Erweiterung liegt ja schon hier.
Ach so, die ist schon da. Ja gut, dann nehme ich alles zurück.
Also das Lustige ist, wir haben jetzt ja hier die White Castle Duell, Weiße Burg-Erweiterung, Teezeremonie und Barcelona. Und beides wollte ich jetzt spielen. Und in beiden Fällen hat meine Frau gesagt, ja, lass uns aber erstmal die Basisvariante spielen. Das heißt, wir haben in beiden Spielen jetzt erstmal wieder zum Erfrischen die Basisvariante gespielt, um jetzt dann im kommenden Urlaub, der diese Woche startet, die Erweiterung zu spielen. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass ich die Regeln von der T-Erweiterung gelesen habe. Und mein Ersteindruck ist der, ja, keine Ahnung, was der Simon sich dabei gedacht hat, warum das jetzt das Spiel so viel besser machen soll. Aber
ich
lasse mich
gespannt.
Das ist ja besser so als andersrum.
Das stimmt.
Ich sehe hier schon so Robert Hoffmann 10 von 10 Vibes und dann total enttäuscht.
Nee, das ist mir doch egal, weil dir das Spiel gefällt. Hauptsache es bei mir eine 10
das
von 10.
Das wirst du jetzt sagen in deinem jugendlichen Leichtsinn bis zu dem Moment, wenn wir dann im Podcast drüber reden werden und ich dir sagen werde, warum es ein absoluter Quatsch ist, dass du sagst, dass das das beste Eurogame ist.
Ja, gut. Aber das ist gut, das ist ja auch wieder... Ne?
Nichtsdestotrotz, aber wo wir ja schon bei Autoren sind, finde ich auch hier dieses, dass du um die beiden, der Isra und Shay, eigentlich auch sehr stark, auch selbst das Flatiron, welches ich jetzt nicht so vertieft gespielt habe, finde ich trotzdem einfach mechanisch sehr, sehr gut gemacht. Also mit auch einer sehr hohen Kreativität dabei. Schöner Innovation, war ja auch ein Titel von der letzten Spiel. Und daher Weiße Burg Duell nehmen wir doch auf jeden Fall mal mit.
Ich habe noch ein einziges Spiel, dann soll es auch gut sein für die englischen internationalen Titel. Und zwar Tricky Kids. Das klingt nach, na Stefan?
Meinen Kindern.
Nee, nach dem Stichspiel.
Ja.
Und der Gag bei diesem Stichspiel ist, pass auf, es kommt bei Pandasaurus Games raus, der Gag bei dem Stichspiel ist, du kriegst am Anfang deine Hand und dann schreibst du selber die Werte der Karten drauf. Klingt witzig. Habe ich Bock drauf. Will ich sehen.
Ich liege vor Lachen auf dem Ohr.
Ja. Kann ja nicht jeder so trockene Eurogames mögen wie du. Kann ja nicht, manche wollen auch noch ein bisschen Spaß haben, ne?
Ja, ich bin gespannt,
Ja. Ich werde dir berichten. Oder auch nicht. Ich werde dich nicht damit nicht langweilen.
Mach, nerv mich damit. Ich mag Trick-Taking-Games, besonders nachdem ich jetzt ARX gespielt habe. Das ist ja.
Oh, da müssen wir unbedingt drüber sprechen in der nächsten Gespielt-Folge.
Sehr gute Geschichte, by the way. Also. Ja. Das war jetzt aber auch keine Überraschung, das habe ich kommen sehen. Lass mich mal kurz schauen. Wir haben ja jetzt schon unendlich viel genannt.
Ja.
Es ist auch, glaube ich, alles andere. Müssen wir jetzt ein bisschen schauen. Ich habe hier noch stehen Firefighters on Duty, ein Titel, den du eigentlich bisher beworben hast, soweit, als Konkurrent zu Projekt Elite, welches mein Favorit ist, schon allein vom Thema her. Weil
ja, dein steht ja auch bei mir hier. Um es nochmal auszuprobieren, um dann den Vergleich zu ziehen.
Mache das doch mal. Außerdem brauche ich es auch nochmal.
Ja, kriegst du auch dann.
Ich habe noch etliche Rainer Knizia-Titel hier, zum Beispiel Silos. Mhm. Aber das sind einfach so unverschämt viele, weil das ist natürlich typisch Knizia, da kommen einfach.
Das sind aber auch Remakes, ne? Muss man auch dazu sagen.
Viele Sachen raus. Ja. Ich habe ja immer noch Orbit liegen, welches ich unbedingt spielen möchte. Das glaube ich, dass mir das zusagt. Ansonsten würde ich sagen, war es das auch. Ne? Lassen wir mal durchschauen. Passt doch.
Passt doch. Haben wir doch wirklich einige Titel. Ach, und ich hoffe auch viele, die wir nicht erwähnt haben. Ja, einen hast du. Komm, hau einen raus.
Zwei. Einfach nur der Form halber, dass die Leute es mal gehört haben. Age of Galaxy, die zweite Auflage.
Habe ich immer noch die erste. Nee, ich habe die hier aber nicht gespielt.
Ja, ich gleichfalls, also ich habe sie nicht hier, aber das war ja auch so ein Titel vor 2 Jahren, glaube ich.
Ja,
ne?
War der richtig gehypt.
So dieser Hype-Titel, wo man so auf der, oh, den musst du unbedingt holen. Ah. Und dann war er schnell ausverkauft. Da gibt es eine Neuauflage, glaube ich, auch mit ein paar Veränderungen, / Verbesserungen. Und das ein Titel, den du am Anfang gut fandest und dich aber dann eines Besseren hast belehren lassen, Compile Main 2 kommt raus.
Ja.
Muss man auch nicht haben, ne?
Ich finde nicht unbedingt.
Ich auch nicht. So und weißt du, was traurig ist? Weißt du, was eigentlich das Traurigste an der diesjährigen Spiel ist? Das ist, dass wir beide den Wladimir Suchi-Titel Epona nicht für erwähnenswert halten.
Ja, aber ich glaube, dass der auch einfach seine Lorbeeren da verspielt hat. Also die letzten Jahre nicht mehr abgeliefert. Resafa ist auch nichts, was irgendwie angekommen ist. Und mit Epona jetzt ein Spiel über Pferde, ich weiß nicht. Also, sorry, Suchi, I'm out. So. Und ich muss auch sagen, das war ja auch einer der ersten Autoren, die mich auch massivst enttäuscht haben, weil ich mich damals auf Messina so dermaßen gefreut hatte und seitdem sehe ich da einfach nicht mehr die Qualität. Er sollte also meiner Meinung nach vielleicht lieber ein Jahr mal aussetzen und einen richtig guten Titel designen. Ich sehe das aber auch in den anderen Vorschaulisten, dass Suchi einfach gar nicht mehr dieses Standing hat, wie er es vor ein paar Jahren hat. Das ist sehr schade, weil ich weiß, was der auch kann. Ich freue mich allerdings auf die Underwater Cities Erweiterung, aber die wird ja auch auf Deutsch kommen. Das werden wir dann in der nächsten Folge hören.
Ja, aber schon schade. Und du sagst ja schon, ein Pferdethema. Ich gehe mal davon aus, dass das ja auch ein Heavy Eurogame sein wird, weil was ich schon sagen kann, ist, dass ein gutes Spiel mit Pferden mich immer interessieren würde für meine Tochter. Da gibt es aber, es gibt halt nichts Gutes. Ne? Es gibt Fantasy Ranch, das ist, glaube ich, so okay, was ich gehört habe. Und
ja, ich weiß nicht.
Königreich für ein Pferd, das haben wir hier. Das sind
also ich würde behaupten, dass die Überschneidung zwischen Pferde und Brettspiele jetzt nicht so riesig ist, dass das jetzt ein Markt ist, da jetzt die große neue IP mit aufzumachen und nur noch Brettspiele oder Pferde zu machen. Ich glaube nicht, dass das so crazy ist.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber darum ging es ja jetzt gerade gar nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass die mega geile Business
Aber ich glaube, für deine Tochter ist vielleicht dann doch zu komplex, ne?
Nein, das meine ich ja gerade. Also das meine ich ja gerade. Also ich hätte hier den Use Case einer Tochter, die eigentlich sehr gerne Brettspiele spielt, der aber ein schönes Kennerspiel mit Pferden anbieten zu wollen. Ja, das ist nicht der Megamarkt. Das Spiel wird kein Erfolg, aber es würde hier in der Familie würde es gespielt werden.
Jetzt bei Asmodee, das Wendy-TCG.
Das Wendy-TCG,
Wendy das wäre doch mal eine Idee für Fantasy Flight Games, oder?
Hella Gabbard ist doch. Oh Mann.
Ich weiß nicht, ich kenne mich nie aus. Bibi und Tina, TCG, keine Ahnung. Ich bin beim Pferdegame wirklich nicht drin.
Tage, Simon. Das ist, die Welt findet nur noch auf YouTube statt.
Ja.
Der Jugendlichen.
Oder und der Pferde auch.
TikTok und alles, egal.
Pferde auch immer durchgehend online.
Ja.
Also, so sieht's aus.
Das war's, würde ich sagen. Lass mal kurz, Moment, also wir haben ja vorhin noch im Vorgespräch noch gesagt, nicht zu viele Empfehlungen. Lass uns mal kurz überlegen, was sind denn so die drei, vier Titel, wo man sagen würde, ey, nimm die mit. Das ist auf jeden Fall etwas, das ist eine Empfehlung, go for it, kauf das.
Kauf das auf der Messe. Kauf das auf der Messe, dann würde ich ja wieder anders argumentieren. Also das Little Soldiers bin ich unfassbar heiß drauf, was wirst du danach bekommen. Also bei mir wäre es auf jeden Fall Alphabet Code. Ich finde, das ist ein unfassbar starkes Deduktionsspiel. Es wird bei mir auch das 1899 Dayhan sein. Wolf Streak, Wondrous Museum kann ich auch freu ich mich auch. Und Flop. Na, also ich sag's so, wie es ist, das neue Christian Kuda-Spiel auf Englisch, das safe auch. Also das sind so die Dinge, wo ich sage, das ist auf jeden Fall das könnte einen guten Hype auslösen. Ja. Also das ja. 1899 nur bei mir scheinbar oder bei den 18xx-Fans. Logischerweise ist das kein Spiel, was wo jetzt irgendwie die Familien dahin rennen, um das zu holen. Ist ja auch klar. Ja. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe jetzt die Frage gestellt und mich dabei selber ins Aus manövriert. Wow, keine Ahnung, was ist denn hier? Oliver auf jeden Fall. Oliver ist Go. Das muss man mitnehmen. Da machst du nichts falsch mit 8, 8,5. Wird das sein, auf jeden Fall von der Qualität her. Dann würde ich definitiv noch sagen, Etherstone, einfach auch, du sagst es schon, du sagst nochmal, das hat jetzt nichts zu bedeuten, dass du sagst, ein gutes Spiel, aber ausnahmsweise, da ist ja auch viel anderes sagen. Yes,
da willst okay. du mir jetzt auch vertrauen.
Da möchte ich dir unbedingt.
Du musst jetzt
vertrauen.
Aber schon Garcia noch nehmen, ne? Das ist
ja,
klar.
Ja, das habe ich ja auch gerade gedacht. Aber der ist ja klar. Ja, Coming of Age dann noch.
Gut. Das sind doch mal interessante Picks. Ich hoffe, ihr habt doch noch ein paar gehabt, die ihr noch nicht auf dem Schirm hattet oder zumindest die ersten Erfahrungsberichte im deutschsprachigen Raum dazu gehört. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt schon viel Spaß bei der Messe und wenn ihr sagt, ist vielleicht ein bisschen spät, wenn wir das jetzt sagen, wenn ihr lieber die deutschen Titel hören wollt, hört nächste Woche rein, das ist ein bisschen schwierig dann, ne?
Ja, wir kommen jetzt ja morgen raus. Also heute, jetzt, gerade, hört ihr uns ja. Und dann?
Ja.
Schauen wir mal, wann die deutschen Titel kommen. Wir nehmen sie übermorgen auf, was das für euch
ja,
bedeutet.
Ja, genau, überlegen wir uns noch. Auf Next jeden Fall.
Special Guest.
Würde ich sagen, schreibt uns gerne eine Nachricht mit euren Messe-Geheimtipps. Vielleicht schauen wir uns davon ja was an, wenn wir es noch nicht gehört haben. Über E-Mail oder Instagram könnt ihr uns gerne kontaktieren. Genau.
Mehr spielen, weniger kaufen ist ja mein Tipp für die Messe. Mein Plan auch selber. Ja. Wird wahrscheinlich nicht umgesetzt, aber...
Wird nicht umgesetzt, ne.
Der Wille zählt.
So sieht's aus.
Simon, ich danke dir und wir sehen uns schon in wenigen Tagen wieder auf eine neue Runde.
So sieht's aus.
Noch mehr Messespiele.
Macht euch einen schönen Tag. Ciao.
Tschüss.